Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutspuren, eine Reise in die Abgründe des Menschen. Ich bin Fabian, das hier ist ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Bei mir sitzt normalerweise Daniel, ein sehr charmanter junger Mann, langjähriger Freund, ehemaliger Mitbewohner von mir. Aber heute sind wir nicht nur zu zweit, heute haben wir das erste Mal einen Zuhörergast. Möchtest du dich selber vorstellen?
Ja, klar. Ich bin Ronja, komme aus Kiel und bin junge 36 Jahre alt. Und bin ein, ähnlich wie Fabian, großer True-Crime-Fan und bin gespannt auf die Folge heute und was Daniel dazu sagt.
Ich bin auch mega gespannt. Ihr habt vorhin schon so viel hin und her gefiebert und mit so Fakten. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet.
Das ist gut so.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben ganz kurz so ein Stündchen schon mal so im Zoom-Chat geredet, damit wir uns auch alle aneinander gewöhnen. Und genau, da sind wir dann ganz schnell ans Fachsimpeln gekommen über andere Fälle und Daniel hat dann nur gestaunt. Der ist ja immer noch nicht so richtig drin in der True Crime Bubble, aber er gibt sich Mühe, er kommt rein.
Ja, was ich damit sagen wollte, wenn man so zwei Profis zuhört, dann fällt einem nur so die Kinnlade runter und dann denkst du so, okay, what the fuck?
Ja, Ronja ist auf jeden Fall auch sehr drin, definitiv. Und ich muss das hier kurz erklären für die, die das vielleicht noch nicht so richtig mitbekommen haben, aber erst muss ich meine obligatorische Vorbereitung abschließen. Sehr gut.
Warte, wenn du gerade dabei bist, ich würde auch gerne meine obligatorische Vorbereitung abschließen.
Den Teebeutel?
Und jetzt machst du, jetzt pass mal auf, Leute. Ich bin back in the game.
Nein, ich habe eben schon ein Glas Rotwein gesehen, ja. Ich bin stolz auf dich, mein Junge.
Danke. Ich dachte, heute zur Feier des Tages, weißt du?
Ich habe ein Glas Weißwein hier stehen, also Prost.
Yeah. Warte. Moment. Cheers.
Genau, cheers. Also, vor geraumer Zeit hatten Daniel und ich mal darüber gesprochen, dass wir gerne in regelmäßigen Abständen mal eine Zuhörerin oder einen Zuhörer dazu nehmen möchten, der im Idealfall einen Fall aus seiner Heimat erzählt. Vielleicht sogar eine, den er selbst verwickelt ist. Das ist leider heute nicht so. Oder Gott sei Dank vielmehr. Sonst wäre Ronja nicht hier, um uns zu erzählen. Aber der Fall spielt in ihrer Heimatregion. Das ist jetzt unser erster Versuch einer Zuhörerfolge. Und ja, sie hat ziemlich viel Werbung für den Fall gemacht. Sie wollte, dass wir den so bearbeiten. Und ja, da war dann klar, dass erste Zuhörerfolge ihre ist und dass sie den selber vorstellen muss, gefälligst.
Wir sind alle gespannt.
Total, richtig cool.
Ja, lehn dich einfach zurück, entspann dich. Wir sind ja hier unter uns und
natürlich.
Du bist hochmotiviert, du hast deine Notizen vor dir.
Ja.
Und ansonsten, Daniel hat wieder eine, oder ich habe wieder eine Umfrage gestartet zu dem guten alten Was-wäre-wenn-Szenario, das wir am Ende der Folge dann noch raushauen. Das hat Daniel letztes Mal ja so holterdiepolter eingeführt und mich damit vollkommen überrascht. Das machen wir heute wieder so. Ronja und ich, wir sind gleich kurz raus. Daniel liest euch die drei Szenarien vor. Und am Ende der Sendung gucken wir dann, worüber wir sprechen. Natürlich wird Ronja da einbezogen. Ne? Ich meine, es kann nicht sein, dass ich hier alles ausbaden muss.
Nee, auf jeden Fall. Heute seid ihr beide gefragt. Und ja, ich habe mir, glaube ich, drei Szenarien überlegt, die also so oder so, egal was gewählt wird, glaube ich, ziemlich lustig und unterhaltsam sein könnten. Und ich habe auch gesehen, du saßt quasi auf heißen Kohlen, hast heute Mittag schon die Umfrage gestartet.
Ja, ich wollte sicher gehen, dass wirklich an der Umfrage teilgenommen wird und dass das vielleicht dann nicht wieder heute zu spät ist, je nachdem, wann wir dran sind.
Und das Lustige ist ja, dass ich da auch dran teilgenommen habe, weil ich nicht wusste, dass ich mit einbezogen werde.
Das ist ja egal, du weißt ja nicht, worum es geht. Wir wissen ja alle nicht,
genau.
Worum es geht.
Genau, um das aufzuklären, vielleicht wird sich vielleicht so einer von euch da draußen auch fragen, weiß ich denn jetzt, was gewählt wurde? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt ganz bewusst nicht reingeschaut bei Instagram. Ich habe es mir auch nicht sagen lassen, damit ich wirklich komplett unvoreingenommen die Reihenfolge festlege und dann halt später zu schauen, was jetzt wirklich gewählt wurde.
Also ich würde sagen, wir machen das einfach so, um dir die Arbeit zu erleichtern, um das nicht zu kompliziert zu machen. Ronja und ich machen kurz unsere Kopfhörer aus. Du liest die Szenarien vor. Wir gucken auf den Bildschirm und wenn du fertig bist, winkst du einfach, dass wir wieder reinkommen können und dann sind wir wieder da. Dann ist das ohne große Verzögerung und ohne großes Hin und Her.
Okay.
Dann mache ich jetzt meinen Kopfhörer aus.
Ich auch.
Ja, ich bin raus.
Okay, liebe Leute, ich warte mal noch so 22 Sekunden. Nein, nur ein paar. Also, wieder ganz alleine mit euch. Wir haben drei Was-wäre-wenn-Szenarien. Ich habe mich für die folgenden entschieden. Nummer 1. Was wäre, wenn du für eine Woche im Körper eines Promis sein dürftest? Wer wäre das? Dann die Antwort oder das Szenario B. Was wäre, wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest? Und das dritte ist, jetzt muss ich ganz nach unten scrollen in meiner Liste. Okay. Was wäre, wenn du einen Mordfall verhindern könntest? Welcher wäre das? So, das wär's. Bild ist schon gepostet. Dann würde ich sagen, dann rufe ich die beiden mal wieder zurück. Oder winke sie zurück.
So, da bin ich wieder. Ich bin echt gespannt, was du dir ausgesucht hast. Ich fand ja letztes Mal die drei zur Auswahl, fand ich richtig geil. Und ich fand es so schade, dass nicht die Version A letzte Woche gewählt wurde. Also was wäre, wenn Trump noch Präsident wäre? Das war. Aber gut, ich bin gespannt, was du dir diese Woche ausgesucht hast.
Ja, also das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Ich habe keine von denen vom letzten Mal mit, ja genau, weil ich gedacht habe, das ist jetzt ein großer Pool und es kann jetzt immer mal wieder sein, dass ich einen davon mit reinnehme oder so. Aber jetzt sind es also wirklich drei komplett andere.
Okay, ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich bin generell gespannt. Ich hoffe, das wird jetzt hier auch gesprächlich nicht so chaotisch. Wir hatten das ja in der Folge mit Ofenkäse-Crimes, da waren wir zu viert. Da ist das dann manchmal, dass man so ein bisschen sich ins Wort fällt. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen heute. Das ist ja auch für die Zuhörer dann besser. Aber ja, das kriegen wir alles hin. Alles ganz easy. Wenn ihr übrigens Hintergrundgeräusche hört, Zuhörer oder auch ihr, auf dem Balkon unter mir grillen meine Nachbarn und die sind relativ laut. Das ist so eine relativ große polnische Familie. Und ich höre die. Also es kann sein, dass man die auch hier in der Aufnahme hört. Das ist einfach so ein bisschen Hintergrundbeschallung, Großstadt-Flair. Lasst das auf euch wirken. So.
Oder eventuell schnarchende Bulldoggen.
Ich wollte gerade sagen, ne, Ronja hat ja auch eine Bulldogge. Ja. Ne? Von daher.
Gleicher Rasse wie Fabis Hund.
Wäre es diesmal nicht Erna. aber Fabian, warum lädst du den Nachbarn nicht noch einfach mit dazu ein?
Vielleicht können die auch.
Könnte auch lustig werden.
Ja. Nee, also die sind ganz nett, wenn man die so im Hausflur trifft oder mal auf dem Parkplatz, aber darüber hinaus.
Die sollen das dunkle Geheimnis von dir nicht kennenlernen.
Genau.
Okay.
Genau. Aber okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier genug rumgeplödelt und steigen jetzt hier mal ein. Wir sind heute in Norddeutschland, nämlich. Die gute Ronja wohnt ja mittlerweile in Kiel, wie sie anfangs gesagt hat. Kommt aber eigentlich aus dänischen Hagen, ist das richtig? Heißt das
ja,
so?
Ja, richtig.
Genau, einem 4000-Einwohner-Ort hatten wir im Vorfeld geklärt. Also,
ja, so in etwa, ich glaube, 3860 oder irgendwie sowas.
Ja, 4000.
Genau, aufgerundet 4000.
Da fühle ich mich direkt zu Hause. Wie gesagt, mein Heimatort ist genauso groß ungefähr. Das ist dann, weiß ich ungefähr, wie es da ablaufen wird. Mhm. Und der Fall ist noch gar nicht so alt. Das war letztes Jahr. Wie ist das? Also so die handelnden Personen, kannte man die oder kanntest du die auch? Sind das Leute, die irgendwie super integriert waren so in der Ortsgeschehen?
Tatsächlich muss ich dazu sagen, dass ich meinen Großteil in den Schnagen verbracht habe. Da war ich so bis 15 Jahre, sag ich jetzt mal. Also mein okay. Vater wohnt allerdings immer noch da. Dementsprechend habe ich auch mal einen Bezug zu dänischen Hagen und bin regelmäßig da. Aber es hat sich schon sehr auseinandergelebt, sag ich jetzt mal. Ne? Also die Spielstraße, in der ich aufgewachsen bin, die ganzen Kinder sind mittlerweile auch nicht mehr da und wohnen da. Dementsprechend ist es alles tot da halbwegs. kennst du ja vielleicht auch aus deinem Dorf, wenn alle wegziehen.
Ja, kenne ich.
Ne? Und von daher auch in den umliegenden Straßen und alles sind ja immer wieder neue zugezogen. Allerdings kannte man das eine Opfer sehr gut, weil der sehr groß im Wassersport tätig war.
Ich wollte es gerade sagen, du hast mir ja Fotos geschickt im Vorfeld zur Aufnahme. Ich habe die an Daniel weitergeleitet und ich habe dieses Bild gesehen. Ich weiß ja nicht so viel über den Fall, aber auf dem Foto hätte ich jetzt gesagt, ja, so ein Mann so Ende 40, Anfang 50, aber von seinem Auftreten her so Surfer-Style irgendwie. Ne?
Genau.
Ich bin echt gespannt. Ich kenne den Fall ja echt nur durch dich. Ich habe dann auch gar nicht großartig nachgeforscht, weil ich wusste, du erzählst den. Mhm. Die Bühne gehört dir, ne? Also,
ja. Dann würde ich doch vielleicht damit anfangen, dass ich erstmal den Fall vielleicht kurz schildere, wie der überhaupt vonstatten ging. Damit man dann daraufhin aufbauen kann, so wer Täter, wer Opfer war und so. Dann weiß man so ein bisschen die Grunddaten zumindest.
Ja, perfekt. Also die Struktur ist deine, ne? Hau rein, wie du
willst. Okay, alles klar. Also wir fangen mal an mit dem Täter Hartmut F. Hartmut F. ist Zahnarzt aus, also vom Westensee. Da hat er auch mit seiner Ex-Frau und den 4 Kindern gewohnt, ganz lange.
Ist das so ein Vorort, oder?
Ja, das ist tatsächlich, ich würde jetzt fast sagen, noch kleiner als Dänischenhagen von der Einwohnerzahl. Ist aber sehr idyllisch, halt an dem See gelegen meistens, wenn man da wohnt. Also es ist auch nicht ganz so günstig, wenn man sich da ein Haus kaufen möchte. Also von daher ist das schon eine nette Gegend, sagen wir mal so.
Schöne Upper-Class-Wohngegend in der Nähe von Dänischenhagen.
Ja, ganz Upper-Class würde ich jetzt nicht sagen, aber ein normaler Arbeiter könnte sich da jetzt nicht unbedingt ein Haus leisten.
Okay.
Genau. Okay. Ja, Hartmut F. ist 47, als er die Tat begeht und fährt gegen 11 Uhr vormittags nach Dänischenhagen zu dem Haus von Tobias H. Tobias H. ist der, ja, manche sagen der neue Partner seiner Ex-Frau, manche sagen, dass das noch am Anfang war, dass das noch nicht ganz so fest war irgendwie, das weiß man nicht so genau. Genau, zu dem Haus von Tobias H. fährt Hartmut F. hin, weil er Tage zuvor seiner Ex-Frau einen GPS-Peilsender ans Auto gepackt hat.
Hatten wir schon mal sowas in unserer Obsession-Stalker-Folge. Also ich finde diese Energie, die manche Leute in so Stalking investieren, so crazy. Ne? Also GPS-Peilsender, das ist so, das entzieht sich so einfach meiner Vorstellung.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Man würde selber einfach nie auf so einen Gedanken kommen.
Ja, ich habe tatsächlich auch in der Berichterstattung, die du mir mal geschickt hast, auch gelesen, dass dieser Tobias ja der vermutlich neue Partner war. Also genau. Die Ex-Partnerin des Zahnarztes, Daniel, falls du dich fragst, die hat sich von diesem Zahnarzt getrennt. Die Ehe war wohl länger schon zerrüttet, aber wahrscheinlich kommt Ronja da noch zu.
Mhm.
Und dieser Tobias, dieser Mensch auf dem einen Foto mit der Kappe, mit dem bisschen Surfer-Vibes, das scheint
der Schwarz-Weiß-Bild.
Genau. Das wollte ich gerade fragen, ja. Das war also Tobias H.
Genau.
Oder, ja. Und Hartmut F. ist dann der andere, okay. Ja. Der so ein bisschen,
Hartmut F. ist
ich finde, der hat aber ein bisschen sowas von irgendeinem deutschen Schauspieler. Ich komme noch nicht gerade auf den Namen.
Hartmut F., meinst du?
Mhm.
Ich finde tatsächlich, er sieht so ein bisschen...
Ja, er hat so ein bisschen was von Heiner Lauterbach auf dem Bild.
Ja, genau, stimmt. Heiner Lauterbach.
Ja, gut, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, dass Heiner Lauterbach spooky aussieht. Aber, aber ich finde, Hartmut F. hat schon so was Widerliches an sich.
Ja, er hat eine sehr seltsame Ausstrahlung, ja.
Ja.
Das finde ich auch.
Ja.
Also, aber ich finde, hinsichtlich der Tatsache, dass man weiß, was jetzt passiert ist, wäre das alles nicht gewesen, würde man ihn für einen ganz normalen, vielleicht sogar auch sympathisch aussehenden Menschen halten, finde ich. Also, oder? Also ich finde so unter dem Kontext, okay, ja, alles klar. Aber
die
so
Außenwirkung hatte er auch.
Und ich wusste ja eben diese Bilder auch nicht, weißt du, also wer ist. Und am Anfang dachte ich mir auch, ist ja irgendwie ganz sympathischer und ja, war so mein erster Eindruck, aber es ist ja auch immer subjektiv.
Es war auch mal zu lesen irgendwo, wie gesagt, Ronja hat mir unheimlich viel Material geschickt, zu einer Zeit, wo noch gar nicht klar war, dass sie dabei sein würde bei dieser Fallbesprechung. Und es war auch irgendwo zu lesen, dass ihm dieser äußere Eindruck auch unheimlich wichtig war.
Ja.
Also den hat er auch sehr gepflegt.
Ja.
Und dieser äußere Eindruck, den er vermittelt hat, intaktes Familienleben, intakte Ehe, alles sehr, sehr konservativ, hat sich nicht unbedingt mit der Realität gedeckt, aber es war ihm halt sehr wichtig, diesen Schein nach außen zu verkörpern.
Genau, unglaublich wichtig sogar. Das war mit einer der Gründe für die Tat.
Oh, okay.
Dass er nicht mehr dieses Ansehen hatte, weil die Ehe zerrüttet war, weil die Ehe kaputt gegangen ist.
Aber eins nach dem anderen.
Genau.
Also diese Ehe ist quasi... Die Frau ist erstmal ausgezogen und er fährt zu diesem Haus des vermeintlich neuen Partners, von dem er weiß, weil er diesen GPS-Sender am Auto angebracht hat.
Genau, das Verrückte ist halt einfach auch, dass Hartmut F. nicht mit seinem privaten PKW dahin fährt, sondern mit einem Leihwagen, mit einem weißen SUV, den er sich gemietet hat bei einer Autovermieterfirma, fährt er halt nach Dänischenhagen zu dem Haus von Tobias H. Also das finde ich halt auch schon komisch. Wieso fährt man nicht mit seinem eigenen Auto hin? Weil es kann ja auch, wenn du es mietest, kann es ja zurückverfolgt werden, wer es gemietet hat. Also,
ja, genau.
Aber wahrscheinlich wollte er einfach nur nicht, dass sein Auto gesehen wird. Also, weißt du, wenn er jetzt, sagen wir mal, so eine Beobachtungsmission in Anführungsstrichen starten wollte und wollte so ein bisschen gucken, was macht seine Frau da, was ist das für ein Mensch, sein Auto wäre ja aufgefallen.
Genau, wahrscheinlich deswegen auch.
Ach so, so beim Vorbeifahren, ja, okay.
Ja. Allerdings ist es halt so, dass er mit dem Leihwagen quasi vor dem Haus von Tobias H. ankommt und auf dem Beifahrersitz eine Uzi-Maschinenpistole liegen hat.
Also, die nimmt man nicht einfach so mit. Ja.
Genau, die hat man nicht einfach so auf dem Beifahrersitz liegen.
Also Uzi-Maschinenpistole für die Leute, die es nicht wissen, israelische Maschinenpistole, Armee-Maschinenpistole, sehr handlich und nicht unbedingt für große Präzisionen bekannt, aber so auf 30 bis 50 Meter halt absolut verheerend, weil sehr hohe Schussfrequenz und sehr
Schnellschuss ja auch, ne?
durchschlagskräftig. Ja, absolut. Und das ist halt was, was man dann auch wirklich zum Vernichten mitnimmt und nicht zum, weiß ich nicht, für Selbstverteidigungszwecke oder sonstiges, ne?
Genau, ja.
Also ich bin immer wieder baff, wo die Leute solche Sachen herzaubern. Ich meine, der ist Zahnarzt.
Das wirst du nachher noch erfahren.
Ich tippe auf Darknet.
Nee, nee.
Ne?
Wird noch
Okay.
besser. Ja, auf jeden Fall geht er mit dieser Uzi-Maschinenpistole, steigt da direkt aus, klingelt bei Tobias H. an der Tür, seine Ex-Frau macht die Tür auf und er ballert direkt 48 Schuss aus seiner Uzi auf seine Ex-Frau los. Also zwei Magazine, das heißt, er hat sogar noch ein Magazin nachgeladen. Also fast zwei Magazine.
Das ist ja auch eine Aussage, ne? Also
Ja.
ich meine, wenn du einmal feuerst mit so einer Waffe, so ein Magazin, das ist sehr, sehr schnell leer. Und das kann ja vielleicht sogar noch im Affekt passieren. Aber wenn du dann noch die Zeit hast, nachzuladen, was ja eine
Ja,
bewusste Handlung ist, was ja auch ein
genau.
Innehalten bedeutet, ne? Und dann noch weitermachst, das ist dann schon auch wirklich sehr, sehr
Es ist ja
krass.
quasi schon ein Overkill, würde ich sagen.
Voll,
ja,
Na,
ja.
also Overkill sagt man ja, wenn das eine persönliche Tat ist, die einfach im Gemetzel endet sozusagen. Und das ist es
Genau.
ja.
Wenn
Also.
die Gewalt das Maß des Nötigen, um zu töten, übersteigt,
Genau,
quasi.
also er
Ja.
hätte ja auch, was weiß ich, mit einem Kopfschuss sie töten können, aber er hat 48 Schüsse dafür benutzt, weil er es wollte.
Ja.
Na, also weil er das brauchte einfach
Und
wahrscheinlich.
es kann ja nicht so eine Nummer gewesen sein, Fabian, du hast mir erzählt, so Ersttäter wollen dann wirklich sicher gehen, dass jemand tot ist oder müssen dann, keine Ahnung, so und so oft mal nachstechen, weil ein Mensch einfach doch sehr widerstandsfähig ist. Aber wenn ein Magazin mit einer Uzi abgeballert wird, dann kann man schon sicher gehen, dass die Person eigentlich schon tot ist.
Ja, also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr durchschlagskräftige Waffe, gerade so auf diese Nahdistanz. Also wenn man jetzt Ronja sagt, er hat geklingelt, die Tür wurde geöffnet und er hat dann direkt losgeschossen, dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass er vielleicht so irgendwo zwischen 1 und 2 Meter wegstand von dem Opfer. Und dann, keine Ahnung, dann ist danach ein Magazin auch wahrscheinlich nur noch Hackfleisch gewesen, ne? Also da ganz, ganz klare Sache, dass man da dann nicht mehr weitermachen müsste, um jemanden zu töten.
Und bei Tobias H. habe ich halt auch so zwei Versionen in meinen Recherchen entdeckt. Also zum einen wird gesagt, er wurde gezielt mit Schüssen in Herz, Lunge, Leber und Niere erschossen. Andere sagen aber, dass er quasi hinter der Ex-Frau von Hartmut F. stand und durch die Schüsse, durch sie hindurch quasi erschossen wurde.
Ja, das habe ich auch gelesen, das scheint mir auch wahrscheinlich, weil wie gesagt, das ist eine sehr, sehr durchschlagskräftige Waffe
Genau.
und ich kann mir gut vorstellen, dass es an der Tür geklingelt hat, sie vielleicht, ich weiß nicht, was es für eine Tür war, vielleicht gesehen hat, dass es ihr Ex-Mann war und auch er dann zur Tür gekommen ist und ja, so Projektile aus dieser Entfernung durchschlagen so einen Körper halt einfach, ne? Und wenn er dann dahinter stand, dann ist er halt auch einfach mit dran.
Da kann man ja schon fast sarkastisch sagen, da kann er ja froh sein, dass er nur 5 Schüsse abgekriegt hat. Ne, also von 48. Wenn man überlegt, wie viele 48, da will man ja gar nicht wissen, wie viele bei der Frau im Körper stecken geblieben sind.
Wobei
Also,
diese 5 ja für ihn auch gereicht haben. Er ist ja
ja,
auch verstorben, ne?
definitiv. Ja, natürlich. Ja.
Aber ich denke natürlich auch, dass das gezielt, also insofern gezielt war, dass der Zahnarzt natürlich auch den vermeintlichen Nebenbuhler wahrscheinlich mittöten wollte.
Ich denke auch, dass das seine Absicht war, dass wenn er den jetzt nicht durch Zufall so getötet hätte, wäre er wahrscheinlich auch noch ins Haus gegangen und hätte ihn dann noch mal umgebracht oder so.
Davon gehe ich auch aus,
Ja,
ja.
das geht, davon gehe ich auch ganz stark aus.
Ich meine, es ist ja auch einfach, es ist ja auch schon ein sehr übergriffiger Akt, dann zum Haus des neuen Partners zu fahren und da irgendwie in dessen Lebensraum einzudringen, auszuspionieren, weil man denkt, dass da die Frau vielleicht lebt, ne?
Ja.
Und wenn man dann da, wie gesagt, so bewaffnet hinfährt, dann ist das ein ganz eindeutiges Ding, ne?
Ja. Und ich habe tatsächlich an dem Tag, saß ich auf Arbeit und kriegte plötzlich über die Nachrichten halt eine Nachricht, dass in Dänischen Hagen zwei Menschen erschossen wurden. Und habe natürlich umgehend meinen Vater angerufen, ob bei dem alles okay ist, weil der
Hätte
da
ich
ja
auch
halt auch
getan, ja.
wohnt. Und der wohnt tatsächlich Luftlinie 20 Meter vom Tatort entfernt. Also wirklich
Ach,
nicht
krass.
weit.
Das heißt, er kannte den auch.
Nee, also er kannte ihn jetzt persönlich nicht, aber die Gegend kennen wir halt. Also ich bin da ja auch aufgewachsen, da haben früher Schulfreundinnen von mir gewohnt und alles. Das kannst du halt in Dänischen Hagen, das wirst du ja auch kennen aus deinem Dorf, Fabi, das kannst du halt alles zu Fuß machen, ne? Also
Ja.
da ist ja alles in unmittelbarer Nähe sozusagen. Und das ist wirklich quasi um die Ecke von meinem Vater. Aber mein Vater meinte natürlich direkt, ist alles gut. Wirst du auch nicht, was da direkt los ist, es ist nur ganz viel Polizei im Ort. So.
Okay, aber mitgekriegt hat er jetzt auch nichts, das ist auf einmal.
Nee, nicht das, direkt auch was
die,
los ist.
Die Schüsse, ne? Oder so hat er nicht gehört.
Nee, es ging dann tatsächlich ja auch darin über, dass er, Hartmut F. ist wieder in seinen Leihwagen gestiegen und ist abgehauen. Und plötzlich ging es rum, dass er in die Kieler Innenstadt geflüchtet sein soll, wo es dann auf einmal hieß Amoklauf.
Also ja, er hat dann diesen Tatort schnell verlassen. Mhm. Also wir stellen uns quasi vor, er springt in sein Auto und da hinterlässt er diese beiden Toten, das Haus. Die offene Haustür, sind die denn dann irgendwie schnell gefunden worden? Oder hat das dann
eine Zeit lang gedauert? Okay. Die sind wohl relativ schnell gefunden worden. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo in einem Bericht gelesen, aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob das stimmt, dass Hartmut F. auch vorher bei einer Nachbarin geklingelt haben soll, um zu wissen, ob seine Ex-Frau dann auch anwesend sei in dem Haus momentan. Aber ob diese Aussage so wirklich stimmt, weiß man nicht. Das kann man nicht, es ist keine zuverlässige Quelle, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dadurch können natürlich auch einige Nachbarn einfach darauf aufmerksam gemacht worden sein, ne? Da ist jemand mit einem weißen Leihwagen oder so, ne? Also, oder mit einem Wagen, den man hier nicht kennt vielleicht auch. Und der fragt hier irgendwie komische Fragen, ob die Frau gerade zu Hause ist und so. Also, wer ist ein Paketbote, wird er halt einfach klingeln.
Also, bei mir im Dorf war es halt tatsächlich so, als ich klein war, dass irgendwie rundrum auch diverse Rentner gewohnt haben. Und wenn da so ein fremdes Auto unterwegs war mit einem Kennzeichen, das nicht zur Gegend gehört hat, dann waren immer alle ganz auf der Hut, ne? Und das ist ja in so kleinen Ortschaften, man kennt sich, und wenn dann da ein fremdes Auto fährt, ein fremdes Gesicht, dann guckt man meistens genauer hin. Kann ich mir schon vorstellen, dass es in dem Fall auch so war.
Aber es ging relativ zügig, also gegen 11 Uhr ist ja die Tat passiert, und ich glaube, ich habe gegen 12:30 meinen Vater schon angerufen, gefragt, ob alles okay ist. Also Klasse. Da ging es schon viral, ne? Also wir haben ja auch so eine Facebook-Gruppe, wo alle Kieler drin sind, da ging das auch relativ fix, dass das da präsent wurde, also das ging relativ schnell.
Zu dem Zeitpunkt war Hartmut F. dann aber schon in Kiel.
Genau, der ist in die Kieler Innenstadt gefahren. Man hat halt vermutet, dass er in den Stadtteil Brauereiviertel, heißt das hier bei uns, gefahren ist. Das ist relativ zentral. Da sind ganz viele Ärzte und kleine Restaurants und so. Und da ist Polizei mit Großaufgebot hingefahren. Und da haben alle plötzlich Angst gehabt. Und da hat irgendjemand das Gerücht verbreitet, das wäre ein Amoklauf. Das hat die Polizei aber relativ schnell dementiert. Haben da aber trotzdem gesucht, weil da angeblich dieser Leihwagen gesichtet worden sein soll. Tatsächlich ist Helmut H., jetzt kommt noch ein kleiner Zufall, nicht nur, dass ich in den Schnagen aufgewachsen bin, sondern das dritte Opfer ist eine Straße weiter von mir ermordet worden.
Also in Kiel?
Ja, ich wohne Kieler Innenstadt, und der ist quasi eine Parallelstraße von mir weiter ist der erschossen worden von Hartmut. Krass. Da ist er dann hingefahren.
Krass.
Und hat den auch gezielt mit 5 Schuss in Kopf- und Halsbereich, allerdings mit einer normalen Pistole, nicht mehr mit der Uzi. In den Kopf- und Halsbereich geschossen, und als der auf den Boden gefallen ist quasi, hat Helmut F. nochmal schießen wollen, aber dann hat er quasi schon in die Luft geschossen, weil Carsten B., das dritte Opfer, dann schon auf dem Boden lag.
Ganz kurz, von was für einem Wochentag sprechen wir eigentlich die ganze Zeit?
Das muss ja, das sind ja Fragen hier, du, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Nee, weißt du, weil, ist ja auch vielleicht nicht so wichtig, nur ich dachte mir die ganze Zeit, hey, so Ärzte haben ja auch immer so freie Tage, es würde auf jeden Fall auffallen, wenn das jetzt nicht ein freier Tag wäre.
Doch, oder dreimal darfst du raten, was das für ein Tag war.
Ein Sonntag.
Nee, ein Mittwoch.
Mittwoch.
Da haben doch auch viele Ärzte frei, oder nicht?
Ja, hast du recht. Ja, okay.
Wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht den Tag gesagt, ne? Das war der 19.05.2021.
Okay.
Ja, etwas mehr als ein Jahr jetzt her.
Genau.
Also relativ aktuell, ne? Da hast du ja auch schon mal drüber gesprochen, Daniel, dass du meintest, so, es ist für dich immer noch mal besonders krass, wenn irgendwas so, auch was so den zeitlichen Abstand angeht, noch gar nicht so lange her ist.
Ja, gerade jetzt auch, es ist ja vor einem Monat erst Jahrestag gewesen, ne? Also ich habe jetzt auch noch mal für die Recherche auch noch mal auf die Instagram-Seiten geguckt, auch von Topias H., die Kinder sind auch online zu finden und so. Da habe ich auch mal geguckt, da wurde natürlich auch der Jahrestag thematisiert und so nochmal. Ne? Das ist halt alles wirklich sehr, sehr frisch noch.
Das ist krass, dass du quasi so doppelt nah dran warst. Ne? So einmal
Ja.
So in deinem Heimatort quasi die ersten beiden Morde und dann in deinem gegenwärtigen Lebensbereich der
zweite Mord. Ja, oder der dritte,
Das zweite Verbrechen, der dritte Mord.
Ja.
Das, habe ich gelesen, war ein Freund des Ehepaars, also des Zahnarztes und seiner Frau. Und der Zahnarzt machte den so ein bisschen für die Trennung verantwortlich. Also der muss wohl dieser Frau, die hat sich wohl häufig bei ihm ausgeheult, und er muss ihr gut zugeredet haben, dann diese Ehe doch bitte zu beenden.
Ja, sogar noch einen Ticken schärfer. Also Carsten B. hat früher am Westensee als Elektriker gearbeitet und kannte dadurch die Familie und war nachher irgendwann ein guter Freund der Familie anscheinend. Und der hat quasi Hanna F., ist übrigens das erste Opfer gewesen. Wir reden ja immer nur von der Ex-Frau, aber ich finde, man kann ihr auch mal einen Namen geben.
Voll. Ja, definitiv.
Das ist Hanna F. gewesen. Und Hanna F. Hat mit Carsten B. gesprochen. Carsten B. hat ihr quasi gesagt, dass er den Verdacht hat, dass ihr Mann fremdgeht. Und daraufhin hat sie Recherchen in die Wege geleitet, hat in der Zahnarztpraxis Mikrofone installiert, um mitzuhören, was da so in der Praxis vor sich geht, wenn Feierabend ist sozusagen, und hat darüber herausgefunden, dass ihr Mann halt mit einer Arzthelferin eine Affäre hat und hat sich daraufhin getrennt. Und deswegen hat Hartmut F. den Carsten B. dafür verantwortlich gemacht, dass es überhaupt zu der Trennung kam, weil er seine Frau darauf aufmerksam gemacht hat.
Aber ich finde es gerade mal krass, dass die beide zu solchen ja, Detektivtaktiken gegriffen haben. Also sowohl die Frau zunächst, ne, mit irgendwelchen Wanzen, als auch er mit diesem GPS. Das ist schon irgendwie interessant, ne, wie die zueinander standen.
Den Gedanken hatte ich auch, dass das krass ist, dass sie dann direkt irgendwie die Praxis verwanzt. Aber ich finde, man sieht hier im Falle vom Täter einfach auch so eine krass narzisstische Wahrnehmung, ne, dass er da nicht als Grund für das Eheaus sein Fremdgehen irgendwie ausmacht, seine Verfehlung, sondern dann eben denjenigen, der seine Frau halt bestärkt oder der seiner Frau die Augen öffnet, da irgendwie als und das ist ja so ein krasser Narzissmus einfach, der da rausspricht, ne? Da fehlen einem ja wirklich fast die Worte.
Hat der psychologische Gutachter nachher im Gerichtsprozess aber auch bestätigt, dass er narzisstische Züge hat, ne?
Da hätte es jetzt keinen Psychologen für gebraucht,
Nee,
aber ja.
aber ist halt auch medizinisch belegt sozusagen.
Aber das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig noch in Erinnerung habe aus dieser Berichterstattung, die du geschickt hast. Er war ja mit seiner Frau relativ lange verheiratet, ich glaube schon kurz nach dem Studium.
Während des Studiums.
Oder während des Studiums. Und das war halt diese, wie gesagt, diese intakte Familie, diese Außenwirkung, die ihm, wie gesagt, sehr, sehr wichtig war. Aber ich meine, oder zumindest wurde darüber spekuliert, dass diese Arzthelferin auch nicht der einzige Fehltritt seinerseits war. Also er hat da wohl unter diesem konservativen Deckmantel der guten Ehe, glaube ich, sich relativ deutlich ausgelebt, aber dann seiner Frau das wiederum einfach nicht zugestanden, als sie dann gesagt hat, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, ne?
Ja,
Und
und es
das.
gibt noch Informationen, die kennst du noch gar nicht, die habe ich dir gar
Ach,
nicht geschickt,
krass.
die habe ich jetzt erst
Krass.
rausgefunden. Soll ich einfach mal so ein bisschen erzählen zu der Geschichte von Hanna F. und Hartmut F., wie das so ein
Ja.
bisschen angefangen hat überhaupt, wie das bei denen so
Voll.
war in der Familie?
Voll.
Gerne.
Also die beiden haben sich während des Zahnmedizinstudiums kennengelernt. Sie und er haben Zahnmedizin studiert, ursprünglich. Nach wenigen Monaten wurde sie aber schwanger und die haben dann auch relativ schnell geheiratet. Und Hartmut F. ordnet man auch der rechten Szene zu. Hat auch sehr viele Kontakte zu ehemaligen SS-Mitgliedern und Co., also wirklich relativ tief in dieser Materie auch verankert anscheinend. Und er hat so ein ganz klassisches Weltbild von der Familie. Frau steht zu Hause am Herd, kümmert sich um die Kinder, der Mann geht Geld verdienen und bringt das Geld nach Hause. Und ne, so die Rollenverteilung war Hartmut F. anscheinend sehr wichtig. Und deswegen hat Hanna F. ihr Studium nachher auch abgebrochen und hat sich quasi um Haushalt und Kinder gekümmert, war also Mutter und Hausfrau. Das war für sie auch gar nicht anders möglich, weil Hartmut F. das gar nicht anders zugelassen hätte. Also,
Ja,
das,
krass, ne?
ne?
Also, man denkt ja immer so, oder man hat selber so das Bild, dass man denkt, in einer Beziehung oder in einer Ehe, in einer guten Partnerschaft, da möchte man irgendwie einander helfen, so seine Ziele zu erreichen und irgendwie zu wachsen und sich zu verwirklichen, ne?
Ja.
Und ich finde es so krass, dass das für manche Leute einfach nur so zählt, mein Weltbild muss stimmen und ich muss das Alpha-Tier sein und alles andere muss mir untergeordnet. Ich finde das
Das war Machtgefälle, ne?
Ja, das will mir einfach nicht in den Kopf, aber das passt dann auch wieder zu diesem Narzissmus irgendwie, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig für uns vielleicht nachzuvollziehen, weil wir jetzt einfach in einer Zeit groß werden, wo Frauen immer mehr für sich einstehen und sich nicht mehr sowas von einem Mann sagen lassen und zu Hause am Herd bleiben und für immer nie arbeiten gehen und keine Rente nachher haben und sonst was, ne? Also ich glaube, dass wir einfach in einer anderen Zeit leben als jetzt vielleicht vor 30 Jahren oder so.
Ich muss halt auch dazu sagen, so aus meiner Perspektive, ich bin halt auch in einem Haushalt groß geworden. Also mein Vater war sehr, sehr häufig nicht da. Meine Mutter hat so den Großteil der Erziehung übernommen. Und meine Mutter war halt auch eine sehr selbstbewusste und emanzipierte Frau und so. Hat sich halt auch sehr viel mit so dem Rollenbild befasst und mit Emanzipation und Frauenrechten. Und insofern bin ich da halt auch einfach in einer ganz anderen Struktur aufgewachsen, auch als viele andere Leute, ne?
Ja, aber voll gut. Ne? Also es ist ja auch wichtig, dass Männer nicht mehr dieses klassische Rollenbild haben.
Ich möchte niemanden verdammen, der das hat. Es gibt bestimmt auch
Frauen,
die, es gibt bestimmt auch Frauen, die so leben möchten. Ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die gesagt haben, so, das ist mein Ziel, Hausfrau, Mutter sein. Ne? Und es ist ja auch vollkommen okay. Nur es wird halt immer dann problematisch, wenn der eine dem anderen sein Bild überstülpt.
Genau, und vorgibt, wie sie zu leben hat denn oder er.
Ja. Und das scheint ja hier so der Fall gewesen zu sein.
Genau.
Sie hat, sie hatte ja eigentlich offensichtlich den Plan, auch Zahnmedizin.
Genau, das war der ursprüngliche Plan. Im Endeffekt haben sie dann nachher auch 4 Kinder zusammenbekommen. Dementsprechend
gute deutsche Familie.
Genau, hatte sie. Und das war halt das, was Fabian ja vorhin schon sagte, als er das Bild von Hartmut F. gesehen hat. Der sieht halt so nach einem normalen Nachbar, sag ich jetzt mal aus. Ne? Und das war auch das Bild, was die Familie nach außen verkörpert hat. Die hatten ein Haus, die haben einen Familienhund gehabt, die 4 Kinder, der Zahnarzt, der gutes Geld nach Hause gebracht hat, die liebevolle Mutter. Also es soll wohl auch noch einige Tiere mit auf dem Hof gelebt haben bei denen. Also das war so eine klassische Bilderbuchfamilie, wenn man das so sagen möchte. Und das war Hartmut F. auch wichtig, dass dieses Erscheinungsbild nach außen getragen wird, dass er so gesehen wird, ne? Dass alles super ist und dass da nichts im Argen liegt. Und das war ihm tatsächlich sehr wichtig, dieses Erscheinungsbild zu haben. Genau. Ja, dann ist es tatsächlich aber nachher auch relativ schnell eskaliert, nachdem sich Hanna von Hartmut F. getrennt hat. Im Sommer 2020 hat sie das quasi aufgedeckt, sozusagen, dass er fremdgegangen ist.
2020, okay.
Im Sommer 2020 und im November 2020 hat sie sich nochmal mit ihm getroffen, weil die nochmal über alles reden wollten. Das war, denke ich mal, ein Vorwand von ihm wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist das wohl relativ schnell aus dem Ruder gelaufen. Er ist relativ schnell aggressiv und laut geworden. Dann hat sie wohl direkt kehrt gemacht und hat gesagt, ich gehe ins Haus, ne? So will ich nicht mit dir reden, so ungefähr. Und er ist direkt hinter ihr her, hat ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hat ihren Nasenbeinbruch damit verpasst. Und als sie am Boden lag, hat er mehrfach auf sie eingetreten, auch gegen Kopf und alles. Bis ihm dann wohl irgendwann klar wurde, was er da gerade tat und sie den Moment ausgenutzt hat und zu einem Nachbarn geflüchtet ist, um Hilfe zu holen.
Entschuldige ganz kurz, weiß man denn, ob es im Laufe der Ehe, also schon vor der Trennung und vor dem Aufdecken des Fremdgehens, ob es da auch schon zu Gewalt gekommen ist?
Es soll wohl auch schon zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, aber das hat sie nie dokumentieren lassen über einen Anwalt oder über einen Arzt oder was hier jetzt in dem Fall aber dann anders war, das hat sie tatsächlich auch zur Anzeige gebracht.
Das war ja auch massive Gewalt, ne? Also ich meine, auf jemanden, der am Boden liegt, eintreten, so, wir kennen das ja alle von irgendwelchen Zwischenfällen in U-Bahnen oder so, da kann man ja wirklich auch massiven Schaden anrichten, ne? Das ist ja mehr als das, weiß ich nicht, als mal eine Backpfeife oder so, was schon schlimm genug ist, ne?
Genau.
Ja, und unser Saubermann Bilderbuch Zahnarzt müsste das ja aus medizinischen aus seinem medizinischen Wissen her ganz besonders gut wissen.
Ja.
Was mich mal interessieren würde, ist, wie alt die Kinder denn sind.
Das konnte ich nicht ganz rausfinden. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass direkt die Altersklassen von den Kindern erwähnt werden, irgendwo in der Presse jetzt, sag ich mal. Es ist halt
Die Rede geschützt,
von
also.
4 Kindern und dass die minderjährig sind. Mehr habe ich jetzt dazu nicht gefunden.
Ja, also da hatten wir im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen in unserem Gespräch. Die deutsche Presse ist ja, was so den Schutz von Angehörigen angeht, häufig relativ rigoros und gerade wenn es dann da um Minderjährige geht, dann auch zu Recht. Ne?
Ja.
Und ich meine.
Alles in Ordnung. Ich glaube, für die Kinder ist es so schon mit das Grausamste, was hätte passieren können. Also von daher ist es nur richtig so.
Die haben quasi beide Eltern verloren, jetzt auf einen Schlag, ne? Die Mutter, die nicht mehr zurückkommen will und dann halt das Wissen, dass der Vater sie genommen hat. Und das ist ja, also schlimmer geht's ja eigentlich nicht.
Aber auch hier wieder diese hohe Gewaltbereitschaft finde ich total krass, einen Menschen, den man eigentlich liebt, einfach so zuzurichten.
Vermeintlich mit liebt, ne?
Vermeintlich liebt, aber mit Faustschlägen und Tritten, also finde ich auch hier wieder krass, ne? Also wenn man mal überlegt, dass er bisher nur der sehr egozentrische, narzisstische, Saubermann Arzt war, also quasi so ein Halbgott in Weiß im Prinzip, ja, mit keinen Klecks auf dem Hemd, dann platzt aber wo auf einmal diese Aggression heraus. Das ist ja komplett ein riesiger Kontrast und ich frage mich, woher kommt das?
Die Frage ist ja, liebt er oder hat er diese Frau geliebt oder war sie einfach nur
Mittel zum Zweck?
Genau, Mittel zum Zweck, Erfüllungsgehilfin für dieses Bild, das er unbedingt kreieren und aufrechthalten wollte. Ne?
Mhm.
Und dieses Aggressionspotenzial, diese Gewalt, kommt natürlich ganz klar daher, wenn so ein Narzisst einfach spürt, dass sein Opfer sich der Kontrolle entzieht. Ja, also dass Narzissten leben davon, ihre Umwelt zu manipulieren und ihr Umfeld zu beherrschen. Und wenn die dann merken, dass diese Kontrolle wegfällt, dass das Umfeld sich entzieht, dann kommen halt diese impulsiven Handlungen aus diesem Kontrollverlust heraus.
Ich habe hier auch irgendwo ein Zitat gehabt vom psychologischen Gutachter. Warte mal, was hat er gesagt? Er sei auf Anerkennung angewiesen und dass seine Erfolge gesehen werden. Na, das beschreibt ja auch den Narzissmus sehr gut bei ihm auf jeden Fall.
Ja, genau. Und dazu, zu dieser Anerkennung gehört halt eben dann, wie gesagt, dieses Bild aufrechtzuerhalten vom Ehemann, der das Geld nach Hause bringt, der erfolgreich die Familie führt und so jemandem läuft die Frau nicht weg. Punkt. Das, so, ne?
Aber, wenn er als intelligenter Mensch, und ich würde mal unterstellen, dass er relativ intelligent ist, oder war, ich weiß ja nicht, wie es hier weitergeht, daran interessiert ist, sein Image und seine Außenwirkung aufrechtzuerhalten, im positiven Sinne aufrechtzuerhalten, dann hätte er viel klügere Maßnahmen ergreifen können, um sich selbst positiv im Blickpunkt zu behalten, also zumindest was so die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Das bedeutet also, ich verstehe diese Argumentation, Fabian, von dir vorhin total gut, also dass er quasi durch diesen Kontrollverlust jetzt diese Aggression in sich hatte, aber die Gewaltbereitschaft, also dieses Ausarten, die Ausübung der Gewalt selbst, die ist für mich tatsächlich an der Stelle immer noch nicht gerechtfertigt, wo ich mich frage, vielleicht werden wir darüber gleich noch mehr erfahren, was er denn noch so für Interessen hatte. Mhm. Also wir haben vorhin mal ein bisschen was gehört mit irgendwie, keine Ahnung, braune Bekanntschaften oder so und keine Ahnung. Ja.
Ich gehe davon aus, dass das vielleicht auch irgendwie eine Vorgeschichte hat. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht schon Versuche seitens seiner Frau gab, seine Autorität in Frage zu stellen oder vielleicht auch ihn zu verlassen und dass er da dann immer mit Gewaltausübungen sie daran hindern konnte. Also dass es da mal die eine oder andere, weiß ich nicht, Ohrfeige gegeben hat oder mehrere und dass es einfach deswegen so ein gängiges Muster war, in das er dann auch in diesem Moment jetzt hier zurückgefallen ist und das dann auch wieder ausgeübt hat, ne, nach dieser Trennung.
Also nach dem Motto, der Patriarch als Geldverdiener und irgendwie Ernährer der Familie darf auch schon mal zulangen, wenn es sein muss.
Was ich ganz interessant finde übrigens, diese Tat, also dieses Töten der Ex-Frau, des vermeintlichen neuen Partners und des Freundes. Wenn wir uns jetzt in einem anderen Kulturkreis bewegen würden, würde die deutsche Presse irgendwas von Ehrenmord schreiben. Und das hier ist eigentlich der Deluxe-Ehrenmord, wo irgend so ein gekränktes Arschloch-Ego es einfach nicht verkraften kann, dass irgendwie seine Frau ihm wegläuft, auf die er ja sowieso eigentlich geschissen hat, muss man ja sagen.
Im Deutschen sagt man dazu ja, in dem Fall ist es tatsächlich sogar ein Intimfemizid. Na, also ein Femizid ist ja quasi, bezeichnet man die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Ne? Ja. Und dann gibt's halt den intimen Femizid und das ist in diesem Fall passiert, weil die Tat von jemandem verübt wurde, der intim mit dieser Frau war.
Ja, genau.
Ne? Genau. Also von daher, das ist ja die deutsche Bezeichnung dafür dann.
Bis vor kurzem immer noch schön das Wort Beziehungsdrama.
Ja, oder Beziehungstat.
Beziehungstat, ja, was ich auch eigentlich immer irgendwo treffend fand, aber es wurde ja dann immer gesagt, dass das verharmlost sehr und man kann das so sehen, aber also wie gesagt, Femizid, für mich ist das wie gesagt ein Ehrenmord, also man kann diesen Terminus hier durchaus benutzen.
Ja, ja.
So oder so, richtiges Arschgesicht dieser Typ.
Ja, und das, was du gerade eben halt auch sagtest, dass er halt auch mit Androhung von Gewalt und so sie auch unter Druck gesetzt hat, das ist halt tatsächlich auch hier in dem Fall dann dazu gekommen, nachdem er sie im November nach der Trennung ja schon zusammengeschlagen hat quasi, hat sie halt vor Gericht erwirkt, dass er sich ihr nicht mehr näher als 100 Meter nähern darf. Er durfte sie nicht mehr ansprechen und auch nicht mehr anrufen. An diese ganzen Sachen hat er sich natürlich nicht gehalten. Er hat sie weiter terrorisiert per WhatsApp, per Telefon. Man konnte sogar in manchen YouTube-Videos, haben die sogar Chatverläufe vorgelesen, die so 1-2 Tage vor der Tat passiert sind und so, wo er halt immer noch dachte, das wird wieder was, weißt du so. Und das ganz scary man auf jeden Fall. Und er fing dann halt nachher an, als er wohl merkte, dass das nicht mehr so fruchtet bei ihr und sie auch nicht mehr immer auf alles reagierte von ihm, fing er halt an, damit zu drohen, den Kindern was anzutun. Na, um sie wieder zu locken wahrscheinlich. Und sie hat dann auch dagegen das nennt man eidelstattliche Erklärung oder eidelstattliche Versicherung abgegeben. Ja. Damit auch er sich den Kindern nicht nähern kann. Aber da fing es halt bei ihr schon mit der Angst an, weil sie wusste, jetzt kommen wir dazu, Daniel, das hattest du vorhin einmal kurz fragt quasi, in seiner Zahnarztpraxis, das war auch ein Haus am Westensee, da hat er unten im Keller einen kompletten Raum mit einer Panzertür, die 10 cm dick war, komplett voll mit Waffen.
Ja, yeah. Also er war ein Waffennah.
Er hatte den Waffenschein, er war Jäger und er war so, hatte sogar so einen Waffenschein, dass er Waffen verkaufen durfte.
Aber so einen zu bekommen, habe ich mal gehört, ist einfach eigentlich fast unmöglich. Ne? Also du hast ja diesen, es gibt auch diesen Waffenschein und diesen Waffen, ach sag mal, wie, es gibt so zwei verschiedene unter, ne? Weißt du, wie die heißen?
Es gibt den kleinen Waffenschein, das ist das, was jetzt momentan so in aller Munde ist, weil immer mehr Leute das Gefühl haben, sie müssten sich selbst verteidigen. Das ist dann halt für Gaspistolen und solche Scherze. Es gibt eine sogenannte Waffenbesitzkarte, das ist dann einfach für den Besitz von Waffen. Und es gibt halt den Waffenschein, der dir ermöglicht, ja, Waffen zu besitzen. Und genau, Ronja sagt das.
Aber ne, es gibt dann bei dem, bei den Großen gibt es nochmal zwei Unterschiede. So einmal das, die Waffe mit sich zu führen und jemand, der quasi nur den Waffenschein erworben hat, um zu schießen, der darf die zu Hause gar nicht haben, es sei denn, das ist ein fetter Tresor oder so.
Genau, hatte er,
und,
ja.
Und dann aber, ja, aber dann nicht jede Waffe.
Genau.
Also das ist schon relativ klar festgelegt und auch ziemlich streng im Deutschen.
Also er hatte da Uzi, Pistolen, MG42, Kalaschnikows, er hatte da alles drin. Er hatte auch eine alte Walter PP aus dem Krieg drinne mit einem Zitat von Hitler drauf, in Verbundenheit Adolf Hitler, also reingraviert war das da, also er hat auch ganz viele alte SS-Schätze da drinne gesammelt, gehabt. Ja. Genau, da hat er auch einen alten Gürtel aus der SS-Zeit und so und der hatte auch noch Kontakte zu SS-Stammtischen und also ein Kram hat sich auch mit denen getroffen und ja, also der war da sehr gut ausgestattet, sagen wir mal, was Waffen angeht.
Warum sind eigentlich Mediziner immer solche Freaks? Also nicht alle, aber
sag
oder?
Das nicht
also
zu laut. Meine Schwester ist Zahnärztin.
Oh Gott, nein, nicht alle. Ne? Aber man hört doch immer wieder von irgendwelchen verrückten, absurden Hobbys von irgendwelchen Chirurgen und keine Ahnung was. Ja, keine Ahnung, Großwildjagden oder so. Ne? Und jetzt sowas. Also
ja, auch gerade hier Löwen, Tiger und also ein Kram und Elefanten.
Ja,
und so,
genau.
Ja.
Ich meine, er war Jäger, ne? Und als Jäger hast du es dann doch, weil also wenn du diese Jagdprüfung gemacht hast, dann hast du es halt auch gar nicht so schwer, einen Waffenschein zu bekommen, wenn dann das polizeiliche Führungszeugnis sauber ist. Und das wird es dann ja wohl offensichtlich gewesen sein.
Ja, er hatte halt auch tatsächlich durch seine, ich sage jetzt einfach mal, rechte Gesinnung, auch Kontakte natürlich zu vielen solchen Leuten. Und da hatte er unter anderem Kontakt zu Philipp R. Und jetzt kommt noch ein Knaller. Ich glaube, das hatten wir vorhin auch noch mal schon mal ganz kurz. Er ist nicht nur fremdgegangen, Hartmut F., sondern er hat mit diesem Philipp R., den er aus der rechten Szene auch kannte, Pornos gedreht.
Stimmt, ich habe es vergessen, ich hatte das gehört. Er hat Pornos gedreht mit diesem Typen zusammen und
genau.
die spielten auch, glaube ich, in seinem Haus. Ne? Er hat quasi in seinem Haus.
Auf der Terrasse und so. Mhm.
Genau, als wenn da die Familie nicht da war, hat er da irgendwie den Swingerclub ausgerufen. Ne? Das ist,
genau, ja. Es gibt auch irgendwo ein Video, ich hab keine Ahnung, wie viel Blödsinn ich mir im Internet dazu angehört habe mittlerweile. Auf jeden Fall gibt es ein Video, wo halt dieser Philipp R. zu sehen ist, der quasi die Frau verführt. Und Hartmut F., der Philipp R. zu dieser Frau hinbringt und so. Also die waren beide in diesen Pornos auch mit involviert und so. Also, und das sollen die mehrfach gemacht haben.
Und haben die auch verbreitet oder haben die nur für sich gedreht?
Die sind wohl zu sehen gewesen. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile einfach rausgenommen wurden.
Ich finde es einfach krass, dass das in so einem kleinen Örtchen einfach niemandem auffällt. Weil, oder? Also was der sich alles hat erlaubt hat, das ist schon verrückt.
Ich finde es halt krass, dass du kannst ja von mir aus, ne, du kannst ja von mir aus Bock haben, Pornos zu drehen. Du kannst von mir aus auch Bock haben, mit irgendwelchen SS-Spacken rumzuhängen. So finde ich natürlich, finde ich nicht geil, aber so, wenn du das möchtest, dann mach das halt, ne? Aber dann immer noch so diesen Drang so nach außen, das absolut tolle Bild zu verkörpern, das erschließt sich mir nicht. Wenn du halt irgendwelche Dinge tust, dann steh halt gefälligst dazu, dann lebt das
aber
dann.
Aber das meinte ich eben mit Halbgold und Weiß, weißt du?
Ja, ja.
Das ist ja komplett das Extreme in jeglicher Hinsicht und immer die Champions League.
Ja.
Also verstehst du? Ne, das ist doch das, ne? Also er dreht ein Porno, wie krass ist denn das, ne?
Mhm.
Also das auch das, wahrscheinlich als Darsteller.
Mhm.
Also ist immer das Extreme, immer das, sagen wir mal, Maximale, was man irgendwie rausholen kann. Ne? Und auch wenn er diese Waffenscheine hat, was weiß ich für eine Klassifizierung, wird er ja die Hälfte der Waffen wahrscheinlich gar nicht besitzen dürfen. Ne? Also die muss er sich auch irgendwoher beschafft haben.
Aktuell läuft sogar auch noch, ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, aber es läuft in diesem Fall, in diesem Dreifachmord tatsächlich auch ein Disziplinarverfahren gegen einen Polizisten. weil der Hartmut F. darüber informiert haben soll, dass gegen ihn eine Anzeige läuft wegen illegalen Waffenbesitz, weil er Waffen wohl besessen hat, die er nicht hätte besitzen dürfen.
Ja, und dann hast du gerade gesagt, ich meine, wir haben eine Uzi, du hast gesagt MG40 oder was, ne? Mhm. Da kommt dann ja auch noch ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz dazu. Mhm. Ja klar, wenn dann da natürlich ein Polizist dann da irgendwie von so einer Ermittlung erzählt, dem Verdächtigen gegenüber, das ist natürlich auch ein massives Ding, ne?
Genau. Das da, gegen den wird auch immer noch ermittelt, glaube ich. Und dieser Philipp R., mit dem er halt in diesen Pornoszene, sag ich jetzt mal, zusammen unterwegs war, das war wohl auch ein relativ guter Bekannter von ihm. Der wurde tatsächlich auch gesichtet mit Hartmut F., dass die zusammen am Tatort waren, Tage davor, und sich den schon angeguckt hatten. Aha. Also dieser Philipp R. soll auch, ja, nicht direkt in der Tat mit, in die Tat mit involviert sein, aber Philipp R. ist halt auch dafür zuständig gewesen, die Tat, Waffen nach der Tat zu entsorgen.
Also quasi, ja, in die direkte Tatplanung, so in das Drumherum der Tat, weil wenn die da schon am Tatort vorher waren, haben die das ja wahrscheinlich ausspioniert, ausgeguckt, ne? Mhm. Und vielleicht auch darüber überlegt, was für ein Szenario möglich ist. Ich habe gehört, dass der Arzt im Vorfeld auch schon gegoogelt haben soll, was für ein Strafmaß auf ihn zukommen, ja, würde für diese Taten. Also der hat ganz klar ja wirklich damit gerechnet, da, ja, zum Mörder zu werden und sich schon für alle Eventualitäten abgesichert. Also diese, weiß ich nicht, irgendwie Affekt oder ich wollte hinfahren, reden und es ist dann eskaliert, das zieht ja hinten und vorne nicht.
Nee, genau. Also da habe ich tatsächlich nachher noch ein paar Zitate von dem psychologischen Gutachter dazu.
Ja, sehr cool.
Weil ja die Verteidigung von Hartmut F. auf Totschlag in Affekt nachher wahrscheinlich dann auch plädiert hat und das ist halt einfach bei den Haaren herbeigezogen.
Das ist eine absolute Frechheit, das ist wirklich eine absolute Frechheit. Ja.
Ja, ja, und die sind aber auch gegen das aktuelle Urteil in Revision gegangen, ne? Also das aktuelle Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also da müssen wir noch mal abwarten, was da jetzt noch kommt. Ja, auf jeden Fall hat dieser Philipp R. die Waffen, also die Uzi hat er zersägt und hat sie direkt in den Nordostseekanal geschmissen und man weiß halt auch nicht genau, was Hartmut F. nach der dritten Tat sozusagen getan hat, nachdem er die dritte Person umgebracht hat. Man spekuliert, dass er den Leihwagen abgegeben hat, dass er wahrscheinlich halt nochmal zu Philipp R. hingefahren ist, ihm die Waffen gegeben hat, damit er die entsorgt. Und dann hat er sich abends um 20 Uhr in Hamburg auf einer Polizeiwache selbst gestellt.
Um nochmal die Timeline irgendwie klar zu kriegen, gegen 11 waren diese Morde in Dänischen Hagen.
Genau.
Und dann so, sagen wir mal, so zwischen 12 und 13 Uhr war der Mord in Kiel. Mhm. Und 20 Uhr hat er sich gestellt, also so 7-8 Stunden danach.
Um 20.30 Uhr bekam die Kieler Polizei den Anruf aus Hamburg, dass der Täter sich gerade in Hamburg selber gestellt hat, ja.
Aber das passt ja, ne? Also sagen wir ungefähr 7 Stunden, da war er bei seinem Kumpel, hat dem Instruktionen zum Entsorgen der Waffen gegeben, dann werden die sich voneinander verabschiedet haben. Dann ist er nach Hamburg gefahren, das ist ja auch eine gute Stunde von Kiel. Dann vielleicht noch so ein paar Gedanken gewälzt, bevor man dann letzten Endes reingeht zur Polizei. Das ist ja eine schlüssige Timeline. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwelche Dinge noch getan hat, die super mysteriös waren.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber trotzdem seltsam, dass er die Waffen erst entsorgen lässt.
Ja, also, und dass er halt auch einfach nach Hamburg fährt, ne? Um sich zu stellen. Mhm. Wieso macht er das nicht in Kiel, wo er wohnt?
Das ist komisch, ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch mit seinem komischen Selbstbild zu tun hat, dass er irgendwie denkt, dass das in Kiel irgendwie ihm, weiß ich nicht, seinen Narzissmus nicht gestattet, irgendwie dieses gute Bild, das er in seiner Heimat haben möchte, dass das dann für ihn heißt, dass er woanders sich stellen muss.
Ja, also meine Theorie war aber auch schon, Hamburg ist ja weltweit für den Straßenstrich bekannt, dass er vielleicht einfach vorher noch mal mit einer Frau schlafen wollte, weil er wusste, dass er danach für Ewigkeiten in den Knast gehen wird.
Auch keine schlechte Theorie. Ja,
na, also das möglich. Ist so irgendwie meine Theorie, dass er da noch mal auf den Puff gegangen ist und dann danach sich gestellt hat.
Glaube ich aber, also ist eine gute Theorie, aber ich glaube, wenn das passiert wäre, hätte diese Dame mit der Story sicherlich Geld gemacht. Es sei denn natürlich, das ist vielleicht eine weiß ich nicht, irgendeine, es gibt ja viele Sexarbeiterinnen, die reisen, die sind dann immer nur so ein paar Wochen an einem Ort und die kommen halt auch gerne aus Osteuropa und es kann halt sein, dass da vielleicht so eine Dame unterwegs war, die das dann einfach nicht mitbekommen hat. Ne?
Aber ich glaube. Ja, aber was weiß die denn vielleicht auch, was sie für ein Freier hat, also, ne? Weißt du doch auch nicht.
Ja, aber die sieht das in der Zeitung, die sieht das Bild.
Ja, aber trotzdem, also ich weiß es nicht.
Also ich glaube, wenn du drei Menschen umgebracht, dann siehst du schon anders aus, als wenn du frisch aus der Dusche kommst. Also weißt du, wie ich das meine? Also wahrscheinlich sah er bei ihr dann vielleicht auch nicht ganz so fresh aus wie auf dem Foto.
Ist halt die Frage, ne? Ist halt die Frage, ob wie ihn das mitgenommen hat. Und wenn ich glaube, seine Persönlichkeitsstruktur, so wie ich das jetzt aus den wenigen Eindrücken, die ich gelesen habe, einschätze, glaube ich, haben ihn diese drei Morde gar nicht so krass tangiert. Also
wahrscheinlich nicht, nee.
Ich habe ja irgendwie, du hast mir auch so ein paar Sachen so zur Gerichtsverhandlung dann schon damals geschickt. Und er war da ja nun auch nicht unbedingt so, dass er da irgendwie in Sühne gebadet hat. Ne? Also er war ja eher
absurd. Ja. Also ich glaube, ich habe vom ersten Prozesstag, das habe ich tatsächlich immer nur so ein bisschen neben der Arbeit im Radio mitverfolgen können. Und da hieß es dann plötzlich im Radio, dass, ich glaube, das war nicht der erste Prozess, sondern nach 2 Wochen, Hartmut F. hat 2 Wochen vor Gericht geschwiegen, der hat gar nichts gesagt, 2 Wochen lang. Und dann hat er nach 2 Wochen irgendwann ein Geständnis abgelegt vor Gericht. Und als er wohl dieses Geständnis abgelegt hat, soll wohl ein Schöffe aus dem Gericht sich zurückhalten müssen mit dem Lachen, weil er diese abstrusen Ausreden, die Hartmut F. hat, lächerlich fand.
Ja.
Na, also weil er sich selber verhaspelt hat in seiner eigenen Aussage.
Ja, also wie gesagt, dieser Typ, ich habe es ja wie gesagt nur so am Rande mitbekommen, weil der scheint keine große Reue gezeigt zu haben. Und deswegen glaube ich halt auch, dass der nach diesen 3 Morden jetzt nicht irgendwie sonderlich mitgenommen war. Ne? Nee. Aber okay, er hat sich da also gestellt in Hamburg, 20 Uhr bei der Polizei. Genau. Und ist dann wahrscheinlich nach Kiel überführt worden oder beziehungsweise...
Nee, er ist tatsächlich, das ist ja auch noch ein anderer Zufall in dem Fall. Hartmut F. ist nicht nur Zahnarzt in seiner eigenen Praxis gewesen, sondern er war auch ganz lange Zahnarzt in der JVA Kiel und in der JVA Neumünster. Und aufgrund dessen ist er in der JVA in Mecklenburg-Vorpommern untergebracht worden, in Waldeck, habe ich nachgelesen, weil die halt Angst haben. Normalerweise werden solche Straftäter in der JVA Lübeck in Schleswig-Holstein untergebracht. Und die hatten aber halt Angst, dass er noch genügend Kontakte zu Mitarbeitern aus der JVA, vielleicht auch Häftlinge, die verlegt werden oder sonst irgendwas hat. Deswegen durfte er nicht in Schleswig-Holstein in ein Gefängnis gebracht
werden. Okay. Das ist ja auch krass, ne? Dass man quasi damit rechnen musste, okay, möglicherweise kennt er da noch Leute, die auch da arbeiten, die ihm vielleicht zur Flucht verhelfen könnten. Ne?
Genau. Oder ihm, keine Ahnung, vielleicht auch Sachen besorgen können, damit er sich umbringen kann oder was weiß ich, ne? Also, ja.
Ja, das ist krass. Was für ein Aufwand auch, ne? Dass dann dieser Mensch irgendwie dann extra ganz woanders hingebracht werden muss.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war er wohl während der Verhandlung in der JVA Lübeck untergebracht. Aber er sitzt jetzt seine endgültige Strafe, sitzt er in Mecklenburg-Vorpommern ab. Oder zumindest so lange, bis jetzt das Urteil nochmal angefochten wurde und so, ne?
Was auf jeden Fall auch interessant war, das werfe ich hier ganz kurz noch als Information ein, weil ich neulich nochmal unsere Folge gehört habe, Daniel, wo Ofenkäse-Crimes bei uns waren, gehäutet. Und da war es ja so, dass der vermeintliche Täter seit 4,5 Jahren in Untersuchungshaft saß. Und wir uns gefragt hatten, ist das überhaupt möglich? Könnte in Deutschland sowas passieren, dass jemand so lange Zeit in Untersuchungshaft sitzt, ohne dass es zu einer Anklage kommt? Und ich habe jetzt im Falle dieses Falles heute noch gelesen, weil ich heute so ein bisschen quer gelesen habe, dass es fast nicht zur Anklage gekommen wäre, also dass der Zahnarzt fast auf freien Fuß gekommen wäre, weil die Polizei sehr viel Zeit hat verstreichen lassen bei den Ermittlungen. Und in Deutschland ist es so, bei einer Mordanklage müssen zwischen Inhaftierung in U-Haft und Anklageerhebung maximal 6 Monate vergehen. Also innerhalb von einem halben Jahr muss Anklage erhoben sein, sonst kann das als Formfehler gewertet werden und du kommst auf freien Fuß. Also diese 4,5 Jahre, wie Robert Janczewski ausgehäutet, könnte man nicht in Untersuchungshaft sitzen, um das nochmal abzuschließen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber ich wusste es halt nicht genau und habe es dann halt durch Zufall heute gelesen.
Ja. Ja, genau.
Okay.
Und im Endeffekt ist er halt jetzt am 4. April zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden, also mit besonderer Schwere der Schuld.
Also volles Programm.
Und,
also.
Genau, die Verteidigung hatte halt Totschlag gefordert und die haben jetzt halt Revision eingelegt, heißt es ja so schön. Was halt aber wirklich fies ist, ist, dass die 70.000 Euro, was ja eigentlich auch ein Witz ist bei 3 Opfern, 70.000 Euro Schmerzensgeld werden erst ausgezahlt, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Das heißt, die Hinterbliebenen müssen jetzt die Revision noch abwarten, was dabei rauskommt.
70.000 Euro sind ein absoluter Witz, das ist eine Frechheit.
Du kannst den Schmerz von diesen Menschen ja nicht mit Geld bemessen, ja. So. Nee. Und da geht es dann um so Sachen wie, keine Ahnung, da werden so Sachen berechnet wie, was sind Beerdigungskosten, vielleicht auch irgendwelche Verdienstausfälle und sowas, ne? Das ist dann irgendeine hochbürokratische Rechnung, die da stattfindet, und da kommen jetzt in dem Fall 70.000 Euro raus. Das macht für uns jetzt keinen Sinn. Aber es ist natürlich wirklich auch ein Schlag ins Gesicht dann für die Leute, dass das dann wirklich erst ausgezahlt wird, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Und das kann dann ja sich noch ziehen, ne?
Genau, es dauert einige Monate, das wird ja jetzt vom BGH erstmal geprüft, ne? Das
ja.
kann ewig dauern.
Ja, und wie gesagt, aber es ist ein Witz, das ist eine Witzstrategie von der Verteidigung, da auf Totschlag zu plädieren. So, der Tatort wurde ausspioniert im Endeffekt schon Tage vorher offensichtlich, und es wurde einfach eine Kriegswaffe mitgenommen zu dieser Begegnung. Also der wollte ja nicht mit ihr sprechen, es ist irgendwie eskaliert, also es war sein Ziel, da zu töten, das kann man ja sagen. Und
ja, und er ist ja auch angeklagt, also seine Anklage lautete ja dreifacher heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen.
Vollkommen, ja,
absolut richtig. Ja, und das passt ja voll. Und er ist auch deswegen verurteilt worden, also das war auch aufgrund dessen.
Ja, es ist... Ich glaube, diese Revision diente auch so ein bisschen der Befriedigung seines narzisstischen Triebes, aber es ist wirklich ein Witz. Und,
ja, aber ich finde es halt einfach, ich glaube, das hatte ich dir damals auch geschrieben, als das Urteil öffentlich wurde. Ich finde es halt einfach, ich habe mich so aufgeregt, als ich das Urteil gehört habe, weil die haben halt einfach 4 Kinder. Na, also seine Ex-Frau hat er erschossen, die haben keine Mutter mehr, der Vater sitzt im Knast. Die 4 Kinder sind bei der Schwester vom Täter untergekommen, da wohnen die jetzt. Und wer sorgt für diese 4 Kinder? Wenn die irgendwie 22.000 Euro Schmerzensgeld kriegen von den 70.000, das ist doch ein Witz.
Ja, aber ich gehe mal stark davon aus, er wird ja als Zahnarzt sehr viel Geld verdient haben. Das wird.
Ja, er war sehr hoch verschuldet.
Echt? Aber dann wird er vielleicht irgendeine Lebensversicherung oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, was für. Nee. Ja, ich kenne mich da mit den Lebensversicherungen nicht so aus, aber es gibt ja wahrscheinlich möglicherweise irgendwelche Varianten, wo irgendwie Mord mit drin ist, oder? Also zumindest die der Frau dann vielleicht. Soll ich euch noch einen
Zufall erzählen?
Erzähl.
Ich erwähnte ja gerade eben schon mal kurz, dass meine kleine Schwester Zahnärztin ist und ihr Mann ist Kieferchirurg und die machen sich nächstes Jahr selbstständig mit einer eigenen Zahnarztpraxis. Und die waren bei Hartmut F. in der Zahnarztpraxis, weil die ja aufgelöst wurde und wollten gucken, ob sie da Zubehör für ihre Praxis kaufen können.
Oh.
Oh Mann, du bist total nah dran. Das ist ja richtig krass.
Und,
wurden sie fündig? Irgendwie so ein Zahnarztstuhl oder sowas gefunden?
Da waren schon vorher Leute da, die da auch was gekauft haben, und dementsprechend war nichts mehr da, was die so wirklich interessiert hat. Oder die wollten einfach zu utopische Preise haben. Und da hatte meine Schwester halt tatsächlich auch erzählt, dass hat man aus der Presse gar nicht erfahren, dass halt die Schwester von Hartmut F. diesen Nachlass verwaltet quasi, weil er ja im Knast sitzt. Und das Haus verkauft sich aber nicht. Keiner will dieses Haus kaufen.
Ja, das ist oft so.
Allerdings das Haus, wo die zwei in Dänischen Hagen erschossen wurden, das ist schon wieder verkauft. Da wohnen schon wieder neue Leute drin.
Das finde ich zum Beispiel schon wieder komisch. Also ich kann ja verstehen, dass die Leute, weiß nicht, so ein Haus kaufen wegen des Grundstücks oder so, das dann einmal platt machen oder so.
Ja, aber das wird eine Gelegenheit gewesen sein. Ne? Das sind vielleicht Leute, die sich anderweitig, ich weiß es nicht, die sich vielleicht kein Haus hätten leisten können. Und das wird ja deutlich unter Verkehrswert rausgegangen sein, ne? Weil so Immobilien immer so einen Schatten mit sich rumtragen. Und letzten Endes, ja, warum auch nicht, ne? Also es ist schlimm, was da passiert ist, aber es heißt ja nicht, dass man dieser Ort einfach nicht mehr bewohnbar sein kann.
Nee, natürlich, aber jetzt von mir aus gesehen, ich würde eher ein Haus kaufen, wo der Täter im Knast sitzt, als ein Haus, wo 2 Leichen drin saßen, die mit 48 Schuss mit der Uzi erschossen
wurden. Safe.
Ja.
Safe, hundertprozentig. Du gehst jeden Tag durch die Tür beim Eingang, weißt du ganz genau, hier hat es richtig gefetzt und so.
Vom Brainverkehr würde ich eher das Haus vorziehen, wo der Täter im Knast sitzt, als da, wo Leichen drin lagen.
Ja, absolut, absolut.
100 pro. Aber es gibt einfach Leute, denen ist das einfach Schnuppe. Ne? Und die sehen das dann rein finanziell, wie du gerade gesagt hast, Fabian, ist ein Schnäppchen.
Was ich krass finde, auch jetzt immer in Bezug auf die Kinder, du hast jetzt gerade auch nochmal, Ronja, die Kinder angesprochen. So, wie gesagt, die Mutter ist tot, der Vater wird lebenslang im Gefängnis sitzen, wenn das Urteil bestätigt wird. Und der hat, für immer. Und der hat den Kindern die Mutter genommen.
Und geht jetzt noch in Revision, um das noch weiter rauszuziehen.
Genau. Was ich krass finden würde, wenn ich jetzt eins dieser Kinder wäre, wäre einfach diese dieses Nicht-Anerkennen der Schuld, also dass er wirklich das so von sich wegschiebt und da so tut, als ob er quasi nichts getan hätte. Das ist so ekelhaft, so von außen betrachtet, wenn ich mir jetzt überlege, das wäre mein Vater so, ich würde so im Strahl kotzen, dauerhaft. Ne?
Ja, er soll ja auch vor Gericht gesagt haben, er wisse gar nicht, wie die Uzi auf seinen Beifahrersitz gekommen ist und so.
Die war auf einmal da. Es ist mir schon so oft passiert.
Auf dem Beifahrersitz eines Leihwagens landet.
Ich weiß nicht, also mir ist das schon so oft passiert. Ich bin morgens wach geworden und neben mir lag auf einmal eine Kalaschnikow im Bett. Das passiert einfach. Das sind Dinge, die kommen vor. Tut mir leid,
aber wenn ein Täter vor Gericht so eine Aussage macht, dann wundert mich das nicht, dass ein Schöffe daneben sitzt und sich das Lachen verkneifen muss, weil das einfach so surreal ist, was er da erzählt.
Ja, es ist skurril.
Und das müssen sich die Kinder, das hören die sich irgendwann mal an, weißt du? Also die sind jetzt vielleicht noch jung, denke ich. Die werden wahrscheinlich auch nicht beim Prozess dabei gewesen sein und nichts, weil das einfach zu viel für die ist. Aber ich sag mal so, in 10, 15 Jahren werden die Fragen stellen, werden sich die Berichte durchlesen von heute und werden sich fragen, was die für einen Vater haben, so, ne? Also
ja, werden
das
sie.
Das ist halt einfach, ja, psychisch für die Kinder auch einfach furchtbar.
Ja, ich will mich da gar nicht reinversetzen. Und ich hoffe wirklich, weil die Kinder können einfach nichts dafür. Ich hoffe sehr für diese Kinder, dass die irgendwie in ein vernünftiges Umfeld kommen und das vernünftig aufarbeiten und das irgendwie verarbeiten und ihren Weg im Leben machen. So, ich drücke denen wirklich die Daumen, dass dieses Traumata, dass dieses Trauma die nicht runterzieht und deren Leben nicht irgendwie ins Negative zieht. Hoffe ich wirklich sehr. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, dass es auch für die Aufarbeitung einfach besser wäre, wenn man da dann später mit dem Vater vielleicht mal irgendwann offen drüber sprechen kann und ehrlich und auch erwarten kann, dass man Antworten bekommt, konsequent. Aber das wird ja auch nicht möglich sein, ne?
Also ich meine, die werden ja jetzt bei der Tante groß, also bei der Schwester ihres Vaters. Und wahrscheinlich werden sie schon zu Hause auch darüber sprechen, ne? Also der Kontakt ist da, die sind jetzt nicht in einem Pflegeheim und komplett weg. Muss man sich auch mal vor Augen führen, ne? Die sind also quasi immer noch sehr nah an der Herkunftsfamilie ihres Vaters, so, ne? Also jetzt wäre natürlich auch spannend herauszufinden, wie die vielleicht finanziell dastehen oder so, weil mal eben vier Kinder.
Und jetzt selber zwei.
Also sechs Kinder insgesamt zu ernähren, das ist natürlich total heftig, ne? Das muss man sich erst mal leisten können. Das ist krass.
Aber es wird tatsächlich auch, um noch mal kurz, das war ja das, was du vorhin, glaube ich, auch mal kurz angeschnitten hattest, Daniel, das war tatsächlich auch mit eines der Gründe seiner Tat, ne? Diese Anerkennung von außen, dass er jetzt Angst hatte, dass diese Anerkennung flöten geht, dadurch, dass alle mitkriegen, dass die Frau sich getrennt hat, dass sie auch nicht mehr im Westen sie wohnt, dass sie einen neuen Partner hat, dass die Kinder, glaube ich, auch mit nach Dänischen Hagen gezogen sind oder so, irgendwas war da, glaube ich. Also er hat ja quasi, seine ganze Fassade ist ja in sich zusammengebrochen und das war für ihn wohl mit der ausschlaggebende Punkt, diese Tat zu vollziehen. So, ne? Und das muss man sich einfach mal, also.
Ja, aber es ist halt einfach in letzter Konsequenz nicht verständlich, ne? Ich meine, wir sind wir leben in einer Zeit, wo Scheidung einfach auch nichts Schlimmes
ist.
Gang und gäbe ist, genau, nichts, nichts Großes mehr ist. Seine Reputation, sein Ruf ist doch durch diesen Mord viel eher geschädigt, als dadurch, dass er der verlassene Ehemann ist, ne?
Ja, das meinte ich ja eben, ne? Genau das, also.
Ja, oder er meinte auch in der Verhandlung so, als es um die Gewalttaten vor der Tat ging, ne? Als er ihr da ins Gesicht geschlagen hat und den Kopf eingetreten hat und so. Da meinte er, obwohl auch völlig entsetzt vor Gericht, er möchte nochmal klarstellen, er hätte seiner Frau nie mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Entschuldigung, erstens, woher hat sie das gebrochene Nasenbein, wenn du ihr nicht ins Gesicht geschlagen hast? Oder selbst wenn nicht, dann hast du sie spätestens, als sie am Boden lag und du auf sie eingetreten hast, hast du vielleicht auch mit dem Schuh ihr ins Gesicht getreten. Das ist ja dann im Endeffekt egal, gebrochene Nase ist gebrochene Nase. Also, Gewalttat ist Gewalttat.
Ja, es ist vollkommen interessant, wo dann da irgendwo so die moralische Grenze gezogen wird, dass er sie erschießt und auch ihren neuen Partner, aber ihm dann wichtig ist zu sagen, er hat sie nie mit der Faust geschlagen. Das ist ja,
lächerlich.
Wir hatten das ja in der Jeffrey Dahmer-Folge, ne, wo Jeffrey Dahmer irgendwie kein Problem damit hatte zu erzählen, dass er irgendwie Leichen zerhackt, in Säure aufgelöst und gebumst hat, aber immer abgestritten hat, dass er homosexuell ist. Und das ist halt so geil, wo ziehen manche Leute ihre moralische Grenze, ne? Das ist.
Ja, da fragt man sich ja manchmal, was bei denen im Kopf los ist, ne?
Ja.
Also.
Ja, total. Ich glaube aber an der Stelle ist es tatsächlich dieses Thema Kontrollverlust, beziehungsweise Kontrolle beibehalten wollen und selbst die Entscheidung zu treffen. Er lässt sich das nicht machen, genau. Nicht mit sich machen. Genau. Er entscheidet über Leben und Tod. So, er ist, steht über dem Ganzen.
Macht.
Ja, und das ist das, was er hiermit zu verstehen gibt. Und deswegen ist er auch vor Gericht und sagt so, keine Ahnung, wo die herkommt, weiß ich doch nicht. Und ich würde doch meine Frau niemals schlagen, was erzählen sie denn hier? Ja, also er ist so intelligent, aber so narzisstisch und so machtsüchtig, dass er das einfach über alles stellt und auch über das Schicksal seiner Kinder. Ne? Also das ist ja auch das Ding. Also an welcher Stelle kamen denn die Kinder bitte?
Da hat er auch gar nicht drüber nachgedacht.
So in seinen Kopf. Null. Weil er hätte doch, er hätte breitbrustig da rausgehen können und sagen können, hey, pass mal auf, ich wurde von der Frau verlassen. Von mir aus mit dem Job, mit dem Beruf findet er über einen Job. Hätte er sonst wohin gehen können, weiß ich nicht was. Ne? Der hätte sich darum kümmern können, dass es den Kindern gut geht und dass er einfach mit einem stabilen Ruf aus der Sache rausgeht. Und aber all das war ihm gar nicht wichtig. Ich glaube, hier ging es wirklich nur um dieses Thema Ehrgefühl und Machtentzug und quasi das Wiederherstellen seiner Wahrheit.
Ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, dass ja auch die anderen Opfer, ne? Also Tobias H. hatte 2 Kinder und der Carsten B., der Elektriker, der getötet wurde, hatte, wenn ich das richtig rausgefunden hatte, auch 2 Kinder. Ne? Aber die waren schon in etwas älterem Alter anscheinend. Und also es sind ja nicht nur die 4 Kinder von den beiden, ne, die jetzt quasi ja alleine sind, sondern es hängt ja noch ein ganz anderer Rattenschwanz da noch mit dran. Ne?
Ja, das tut's ja immer. Ne? Ich meine, klar, jetzt, wir sprechen jetzt von direkten Familien, aber das ist ja, wenn du einen Menschen tötest, dann hast du ja nicht nur diesen Menschen getötet, du hast, wie gesagt, unter Umständen die nähere Familie ins Unglück gestürzt, da sind Freunde, da sind Bekannte, ne? Da fehlt einfach auf einmal ein Mensch, der irgendwie einen gewissen Raum eingenommen hat im Leben von diversen Menschen. Ne? Und das halt einfach nur, weil ein Arschloch sich so oder seine Fassade, sein Ehrgefühl so sehr über alles andere gestellt hat. Ne?
Genau, ja. Ja, und man darf nicht vergessen, Hannah F. war ja auch erst 43, ne? Also dementsprechend werden die Kinder wahrscheinlich auch noch nicht so alt sein, denke ich jetzt mal. Wobei Tobias H. und der Carsten B., der Elektriker, die waren beide 52, also wenn ich das richtig so um und bei Instagram mitgekriegt habe, also seine Tochter ist schon Mitte 20 und die hat auch sein Surf-Business da irgendwie übernommen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
Also er hatte so einen Surfshop oder sowas?
Ja, der hat auch eine Surfschule hier auf der Ecke gehabt und war auch, glaube ich, involviert in diesen ganzen Surfwettbewerben auf Fehmarn und so ein Kram. Also der war sehr groß.
Als ich das Bild gesehen habe, als du die geschickt hast, habe ich direkt gedacht, so Wassersport. Also ich finde, der strahlt diesen Surfer-Vibe so krass aus, selbst auf diesem kleinen Bild aus. Ne?
Voll. Ja, und selbst wenn du dir seine Insta-Seite anguckst, der strahlt allgemein einfach totale Lebensfreude aus und war anscheinend ein totaler Naturmensch, ist total gerne auch Ski gefahren, Snowboarden und so. Also der war so ein einfach totaler Adrenalin-Sport-Junkie-Typ, glaube ich.
So ein Outdoor-Typ.
Ne? Und das ist auch tragisch, ne? Dass diese Frau, die da in diesem unter den Fittichen von so einem konservativen, rechts angehauchten Pimmel,
Arschloch,
ich fluche heute sehr, sehr viel, es fällt mir auf, unter den Fittichen von so einem Dirnenspross, der da irgendwie so sehr konservativ und auch so rechtskonservativ ist, wahrscheinlich auch nicht erblühen konnte und irgendwie klein gehalten wurde, dass die dann so einen Mann kennenlernt, der ja offensichtlich mit sehr viel Freude durchs Leben ging und ihr vielleicht auch, die war ja mit 43 noch jung genug, auch noch ein schönes Leben zu führen, ja. Und er hätte vielleicht an seiner Seite auch einfach ein glückliches Leben und vielleicht auch Dinge kennenlernen können, die sie nie hatte. Und das wird ihr einfach alles genommen. Das ist
Weil sie nicht mehr dieses eingesperrte Leben geführt hätte einfach, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der unserem Hartmut ganz besonders wehgetan hat. Weil er hat so einen Idealtyp. Der ideale Mann, ne? Also das ist das, was er verkörpert hat. Ja, mit einem wunderbaren Job, super gut bezahlt, ja, wie gesagt, Familienvater, kann alles alleine finanzieren, die Frau muss nicht arbeiten und. Und dann auf der anderen Seite hast du so einen kleinen, jung gebliebenen Hipster in seinen Augen, mit einem wahrscheinlich nicht richtigen Job in seinen Augen. Und der auch noch älter war als er. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so richtig am Ego gekratzt hat.
Ja. Aber das ist auch so eine Sache mit den Kindern. Ihr habt eben gesagt, er hat ja offensichtlich nicht an die Kinder gedacht, als er diese Tat begangen hat. Auch da würde ich habe ja eben schon in Frage gestellt, inwieweit er seine Frau geliebt hat oder ob die nicht einfach nur Mittel zum Zweck war, insofern, dass er dieses Bild aufbauen wollte nach außen. Und ich würde das fast auch auf die Kinder übertragen wollen. Also, dass das vielleicht auch einfach dazugehörte. Man hat halt Kinder, ja. Ein guter deutscher Mann hat halt auch mehrere Kinder. Aber letzten Endes,
genau
aber letzten zwei Endes oder ist das halt so, auch nur zum Aufrechterhalten der Fassade gewesen. Weil jemand, der liebt und der auch seine Kinder liebt, der handelt nicht so. Der tut das nicht so. Ne? Das ist, ja.
Ja, er soll auch in einem Interview gesagt haben, irgendwie nachträglich, dass er auch immer gerne noch mehr Kinder gehabt hätte. Noch mehr als diese vier. Also er wollte anscheinend wirklich eine Großfamilie haben.
Ja, dann hätte er noch mehr Leute enttäuschen können, das ist cool.
Ja, oder noch mehr Gründe gehabt wahrscheinlich, um Hannah F. an sich zu binden, ne? Wenn da immer ein kleiner Steppke hinterhergekommen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich nie gegangen.
Auch ein guter Punkt.
Richtig, vor allem wenn sie gerade schwanger ist oder sowas, ne? Dann ist sie ja noch umso gebunden.
Beziehungsweise es muss ja nicht abhängiger dadurch sein, aber halt immer zu sagen, so, du lässt ja nicht nur mich alleine, du lässt ja auch noch deine vier Kinder, ne? Und man weiß ja, dass er diesen Hebel auch angesetzt hat. Ronja hatte ja erwähnt, dass er, als er gemerkt hat, seine Drohungen ziehen nicht, sie kommt nicht zurück, dass er dann gedroht hat, den Kindern was anzutun. Und auch, sehe ich dann wieder meine These bestätigt, dass letzten Endes ihm die Kinder auch relativ egal waren und nur diese Außenwirkung bedienen sollten, sonst würde man einfach nicht sowas sagen. Ja, das ist,
ja.
Also wie gesagt, durch und durch ein abartiger Mensch offensichtlich.
Genau, ich hatte ja auch nochmal erwähnt, also ich habe mir auch das, also was man halt einsehen konnte vom psychologischen Gutachten durchgelesen und der ist halt immer wieder darauf eingegangen, ich habe dazu leider nichts gefunden, aber ich gehe davon aus, dass die Verteidigung von Hartmut F. halt auf eine affektive Tat anscheinend plädiert hat und dass der Gutachter sich deswegen überwiegend darauf gestützt hat, dass das nicht der Fall ist. Also der psychologische Gutachter sagt zum Beispiel auch, die Situation der verminderten Steuerungsfähigkeit sehe ich nicht. Also er wusste genau, was er tat, ne?
Ja. Ja.
Also er ist auch voll schuldfähig eingeschätzt worden.
Ja, aber was soll denn das für eine affektive Tat gewesen sein? So, ups, im Affekt, weil mich die erschrocken haben, als die Tür plötzlich aufging, habe ich mit der Uzi zwei Magazine leergeballert, weil ich nicht wusste, wie schnell.
Er hatte ja viel Zeit, er ist hingefahren, er hat dort bewusst geklingelt, er hatte dann die Zeit, während die Tür geöffnet wurde, er hatte ja viel Zeit, er hatte viel Zeit, sich das durch den Kopf gehen zu lassen und während der Tatbegehung hat er noch die Zeit gehabt, sein Magazin zu wechseln und weiterzuschießen. Also ich sehe da keine affektive Tat.
Also für mich fängt es ja schon an, dass er eine Uzi auf dem Beifahrersitz liegen hatte. Da fängt es ja
richtig,
für mich
er ist
schon
mit
an.
Der Waffe dorthin gefahren.
Und der Gutachter sagte auch, es fällt ihm schwer, einen abrupten und impulsiven Moment zu erkennen, genauso wie bei der Tat im Hasseldickstammer Weg, das ist hier bei mir um die Ecke. Das passe nicht zu einer affektiven Tat, hat er gesagt, weil da ist er ja auch gezielt hingefahren, hat gezielt anscheinend ja auch eine Pistole genommen, weil er vielleicht wusste, dass die Magazine von seiner Uzi leer sind und ist dann gezielt mit der Pistole nochmal zu dem dritten Opfer gefahren und hat dem halt direkt ins Gesicht geschossen.
Ja, und auch da, ich weiß nicht, wie lange man von Dänischenhagen nach Kiel fährt, aber...
Das sind 14 Kilometer.
So, aber er hat gerade zwei Morde begangen. Wenn das jetzt Affekt gewesen wäre, auch von mir aus das Wechseln des Magazines in diesem Affektmoment, ja, er hat dann wiederum 14 Kilometer Autofahrt und da kommt man auf jeden Fall runter. Da ist diese affektive Situation definitiv vorbei. Aber nein, er macht weiter und er tötet jemanden, der im Endeffekt nichts anderes getan hat, als dieser Frau die Augen zu öffnen.
Ja.
Ja, also ja, das ist ein krasser Fall, den du uns damit gebracht hast und ich hatte mich ja auch echt gefreut, dass wir den heute machen, weil ich den echt cool fand, nachdem du mir den so angeteasert hattest.
Mhm. Ich hoffe jetzt, dass es für die Hörer nicht alles zu durcheinander war, alles, aber...
Nee,
wir freestylen ja immer und du hattest auf jeden Fall eine gute Struktur. Also ich fand es auf jeden Fall gut. Ich bin auch gut mitgekommen, Daniel auch, denke ich.
Total, total voll. Also ich bin da auch komplett drin. Ich bin... man hätte das natürlich auch anders aufziehen können, ne? Aber was soll's, ne? Also ich finde es richtig gut, dass wir eigentlich direkt Bescheid wussten, was passiert ist. Weil das auch wieder so viel Potenzial und so viel Fläche bietet, um einfach sich darüber aufzuregen und zu überlegen, was denn da eigentlich los war. Und so ein bisschen so seine, irgendwo sind wir ja auch auf der Suche nach so ein Stück Verständnis für seine Motivation.
Aber
also
was
nicht, dass wir es wirklich nachvollziehen können, was dahinter steckt. Ne? Was für mich zum Beispiel noch offen geblieben ist, ist diese ganze braune, dieser braune Schatten. Ja, okay.
Also er soll dafür sehr bekannt gewesen sein. Am Westensee, wo er gewohnt hat, sind wohl Nachbarn interviewt worden. Und da hat wirklich jeder einheitlich gesagt, wohl, dass das bekannt war, dass er in der rechten Szene war, dass er halt braun war sozusagen, und dieser Philipp R., der für ihn die Waffen vernichtet haben soll. Das Verfahren gegen ihn läuft übrigens momentan noch, deswegen kann man da noch nicht so wirklich Aktuelles was sagen. Aber auch der wird sogar den Reichsbürgern zugeordnet. Na, also nur mal so als...
Okay, also mich würde halt interessieren, inwieweit jetzt, sagen wir mal, seine Freunde von dieser Seite, ja, wie die darauf reagiert haben. Ja, also seine Kameraden. Wie, also, die Klappe. Nee, wahrscheinlich nicht, aber das würde mich schon interessieren. Wie stehen sie generell zu so einem Familienmodell? Weil ich weiß halt nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass jetzt jeder Nazi unbedingt quasi auch so ein patriarchisches System irgendwie befürwortet. Das ist das eine, und auf der anderen Seite, inwiefern jubeln sie ihm jetzt zu oder was auch immer, was steht jetzt, steht seine Tat jetzt für irgendetwas, das sie selbst gut finden, ja, innerhalb ihrer Ideologie oder so. Das ist etwas, was mich jetzt interessieren würde.
Weil ich sag mal so, wenn du wirklich in der richtig, ich sag jetzt mal ganz blöd gesagt, in der tiefen braunen Szene unterwegs bist, dann ist es ja fast schon ein Muss, dass die Frau zu Hause bleibt, dass die Frau sich um die Kinder kümmert, dass die Frau überhaupt Kinder bekommt. Das ist ja schon, wenn das Kind behindert ist oder so, dann wird die Familie verstoßen von den rechten Anhängern und so. Ne? Also es ist ganz schlimm.
Wenn du so richtig, richtig klassisch
also,
quasi...
Also Patriarchat ist auf jeden Fall verbreitet. Das ist ja auch die angestrebte Form und halt auch dieses zurück zum klassischen Familienbild. Es gibt, es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, wie soll ich sagen, modernen Nazi, der vielleicht kein Problem damit hat, wenn die Frau arbeiten geht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind das sehr in der Vergangenheit verhaftete Menschen, die an solchen konservativen Bildern festhalten. Insofern wird da zumindest sowas wie Verständnis sein für seine Tat, denke ich. Aber ich glaube, weil du ja gesagt hast, du weißt nicht, inwieweit das irgendwie was mit dem Fall zu tun hatte.
Ja, man weiß auch bis heute nicht, wo er die Uzi her hatte. Also, ne, das sind auch alles so Sachen.
Ich wollte gerade darauf hinaus, ich kann mir vorstellen, dass da zum einen mal die Quellen sind für irgendwelche Waffen, die er bekommen hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das die Tat auch insofern begünstigt hat, als dass man kann ja durchaus sagen, dass Nazis doch ein sehr, wie soll ich sagen, schlechtes, ein sehr krankes, ein sehr radikales Menschenbild haben und auch ein sehr menschenverachtendes Lebensbild haben.
Ja,
und ich glaube,
immer noch.
Ja, und ich glaube, wenn du dich in so einem Kreis bewegst und da mit solchen Gewaltfantasien, Allmachtsfantasien und irgendwelchem Hass und Abwertungen unterwegs bist, dann
die pushen sich ja gegenseitig.
Genau, und dann sind so Gewalttaten, glaube ich, irgendwo kommen die von selber. Oder sind die wahrscheinlicher, als wenn du jetzt, wenn er jetzt ein Hippie gewesen wäre oder was weiß ich was, ne?
Ja, das ist richtig, aber die richten sich halt nicht unbedingt immer gegen die eigene Familie, sondern man würde ja eher meinen, dass es dann gegen irgendwie Leute mit Migrationshintergrund oder sowas.
Ja, aber ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen. Zum Beispiel, wenn, ich weiß ja nicht, ob du Menschen kanntest oder kennst, die mal in der rechten Szene unterwegs waren, aber es ist ja ähnlich wie bei Hooligans oder allen anderen Gruppierungen, sag ich jetzt mal. Wenn du da als Einzelner zum Beispiel austreten willst, dann hast du echt ein Problem. Und jetzt überleg mal, da wollte Hannah wollte mit ihren Kindern aus diesen Kreisen komplett raus.
Ja.
Ne? Also der wird ja Zuspruch gekriegt haben von seinen Kreisen, dass das richtig ist, was er da irgendwie im Hinterkopf hat wahrscheinlich. Die haben ja alle ein narzisstisches Problem, die Leute.
Also auf jeden Fall kann ich total gut verstehen, dass der Tobias H. Komplett Feindbild für diese Kreise war. Also das mit diesem Lebensstil, mit dieser Art so rumzulaufen, gerade in dem Alter mit Cap und dies und jung und modern oder jung geblieben zumindest, das passt ja gar nicht daran.
Ja, und Menschenverachtung ist halt Menschenverachtung. Das muss sich ja nicht unbedingt gegen Migranten richten, das richtet sich dann halt auch gegen Leute, die in Anführungsstrichen die Ehre beschmutzen. Ja, so, und es ist dann halt einfach so, in dem Fall halt die Frau, die wegläuft und der Typ, der die Frau wegnimmt, in Anführungsstrichen, ne, das kann man sich ja alles irgendwie schönreden. Das sind halt einfach Menschen mit einem ganz, ganz beschissenen Weltbild. So, und da kann man sich alles schönreden.
Mhm. Ja, voll.
Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Du hast das mega gemacht, fand ich. Ich will ganz kurz noch sagen, für andere ZuhörerInnen, die jetzt hier zuhören und die Bock drauf haben, ihr müsst das nicht so machen. Ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Wir sind für alles offen. Es gibt hier keine einheitliche Lösung. Ne? Ihr könnt einfach das so einbringen, wie ihr wollt. Also wir sind da für alles offen. Aber Ronja hat es auf jeden Fall richtig geil gemacht. So fürs erste Mal. Ich glaube, ich war vor unseren ersten Aufnahmen nervöser als du. Du hast das wie so ein alter Hase durchgezogen hier.
Ja, echt, ne? Voll easy die ganze Zeit hier so am Erzählen.
Und ich sag vorher cool, noch so, ja, wenn du dich mal verhaspelst oder mal hängen bleibst, so kann ich alles rausschneiden. So ist nicht einmal passiert. Ich muss gar nichts schneiden. Ist perfekt.
Ich bin ja gespannt, wie so nachher die geschnittene Version sich anhört.
Blicke mal mit einem Auge auf meine Instagram-Umfrage, um zu gucken, was Daniel uns gleich für eine Was-wäre-wenn-Frage stellt.
Option ich bin B sehr gespannt.
Ist wieder gewählt worden.
Es ist wieder B.
Leute, nebenbei, ne, ihr müsst nicht immer B drücken, ihr könnt was anderes
ist auch cool. Nächsten Mal.
Witzigerweise habe ich auch B gedrückt.
Ja, ist auch cool. Ich hätte in dem Fall A oder C cooler gefunden, aber jetzt auch B ist ziemlich gut.
Jawohl.
Ja, sollen wir loslegen, ja? Jetzt müsst ihr irgendwie so ein Trommelgeräusch oder sowas einblenden. Ja. Fabian, kannst du das bitte in der Post-Production einblenden? Vielleicht. Okay. Also ich würde mal sagen, wir machen das so und ihr beide beantwortet die Frage. Ja, nacheinander. Ronja, ich fange mal mit dir an. Ist das in Ordnung? Ja. Ja. Ronja, was wäre, wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest?
Da habe ich, weiß ich sofort eine Antwort. Den unsichtbaren Umhang von Harry Potter. Das ist cool. Ich habe immer gesagt, wenn ich eine Superkraft hätte, entweder Beam oder der unsichtbare Umhang von Harry Potter.
Also mit Beamen kriegst du mich auf jeden Fall, ich hätte voll gerne einen Beamer.
Wie geil wäre das, wenn du einfach weltweit, aber der unsichtbare Umhang ist auch geil, weil du einfach Mäuschen spielen könntest und Gespräche mitkriegen würdest, wo keiner denkt, dass du zuhörst.
Das wäre mega. Ich muss sagen, mit dem Beamer, also ich hab so ein Talent für unüberlegte, dumme Aktionen, würde ich mal sagen. Und mir wird es hundertprozentig passieren, dass ich mich irgendwie so auf den Mount Everest beame und dann merke, dass ich irgendwie, keine Ahnung,
in Schlafklamotten stehst oder so.
Ja, nee, das nicht, sondern dass ich mit dem Druck nicht klarkomme und dann irgendwie, keine Ahnung, abnippel oder so. Ja, ja, irgendwie sowas bescheuert, das wird mir auf jeden Fall passieren. Deswegen, also dann vielleicht auch lieber den unsichtbaren Umhang. Fände ich auf jeden Fall cool. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde mit einem unsichtbaren
Umhang. Auch manchmal in so bestimmten Situationen einfach mal kurz den Umhang rüber machen und weg ist man.
Ja, ganz gut. Das ist schon cool.
Also auf der Arbeit, wenn wieder alle was von einem wollen, kurz. Ne, so.
Nee, oder in einem Streitgespräch mit einem Partner, statt die Tür zuzumachen, hinter sich verschwindet man einfach mal kurz.
Ja, oder du ziehst ihn beim Autofahren an und guckst, was passiert.
Das wäre auch richtig lustig, die Gesichter von den anderen zu sehen.
Voll. Ja.
Boah, was würde ich machen? Fliegen können ist cool. Beamen ist natürlich cool, voll. Aber halt auch so Zeitreisen können wäre eine. Also, wenn das jetzt noch unter Superkräfte zählt.
Aber ich glaube, Beamen ist doch fast noch geiler als Fliegen, weißt du, weil du kommst ja trotzdem an dein Ziel, aber musst nicht durch die Kälte oder so durch.
Ja, aber, also ich weiß schon, wie du meinst, Fabian, weil so Fliegen, das ist dieses Gefühl der Freiheit und das ist, glaube ich,
aber wie gesagt, so Beamen oder Zeitreisen, das wäre richtig geil. Oder einfach so Krankheiten heilen können. Ich würde so durch die Gegend laufen und einfach Leute glücklich machen, indem ich die angucke und die haben auf einmal, weiß ich nicht, kein Krebs mehr, keine, weiß ich nicht, Prostata-Beschwerden, sondern irgendwie läuft wieder. Hätte ich, also es würde mir Spaß machen, Menschen glücklich zu machen, indem ich denen Gesundheit schenke. Aber ich glaube so, wenn ich wirklich frei wählen könnte, dann wäre es, glaube ich, so Zeitreisen. Weil ich so viel Interesse habe an so verschiedenen Epochen und ich einfach so viel sehen wollen würde, um einfach zu wissen, ob dieses Bild, was wir haben von bestimmten Bereichen oder bestimmten Epochen der Welt, ob das wirklich akkurat ist. So.
Kann ich total nachvollziehen. Ich finde es sehr selbstlos zu sagen, dass meine Superkraft daran bestünde, irgendwie Leute zu heilen. Habe ich so noch nie gehört. Finde ich aber irgendwie mega. Das ist, gibt es irgendeinen Superheld, ich meine, du kennst dich damit, glaube ich, ganz gut aus, Fabian, der sowas kann?
Nicht, aber, man muss ja, wenn wir jetzt hier von Superkräften sprechen, müssen wir uns ja nicht an irgendwelchen Marvel-Helden orientieren und
aber das ist halt das, was die meisten direkt im Kopf
haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der weiß ich nicht, der Heilermann wäre auf jeden Fall einer der geilsten Superhelden ever. Ne? Und ich meine, ich habe ja den einen oder anderen Menschen in meinem Leben gesehen, der durch schwere Krankheiten hindurchgegangen ist oder auch daran gestorben ist. Und was hätte ich dafür gegeben, um irgendwie mit einem Schnipsen denen ihren Schmerz nehmen zu
können? Ich bin selbst chronisch krank, ich weiß, wovon du redest.
Okay.
Also von daher, das wäre schon geil, wenn das Leute könnten. Und das nicht unbedingt die heiligen Männer in Weiß machen müssten, die da meistens eh keine Ahnung von haben.
Und ich finde manchmal ist das ja so, dass man, dass man so durch die Stadt geht, durch seinen Alltag und man sieht irgendwie Menschen, die man gar nicht kennt und irgendwie so aus irgendeinem Grund irgendwie lächelt man die an und die, man merkt, dass die voll glücklich sind, weil ihnen jemand anlächelt, weil alle sonst immer mit so einer scheiß Fresse durch die Gegend laufen.
Ja, voll.
Und allein diese kleine Geste des unerwarteten Anlächelns macht die schon glücklich. Ja. Und ich denke mir, wie geil wäre das, wie glücklich würde das denn jemanden, weiß ich, der im Rollstuhl sitzt, machen, wenn ich vorbeilaufe und zwinker den
kurz an. Der könnte plötzlich laufen oder so. Ja.
Mega.
Es gibt auch ein anderes Podcast-Format, allerdings kein True Crime. Und der stellt immer am Ende die Frage an seinen Gast, den er interviewt hat: Wenn du eine Pille erfinden könntest, die irgendwas bewirkt, das darfst du selber bestimmen, was wäre das denn? Das finde ich auch total. Die Antworten sind auch so unterschiedlich. Der eine sagt, ich würde wollen, dass jeder irgendwie geliebt wird, oder ich möchte auch irgendwie, dass die Pille jeden heilt, der schwer krank ist. Also
Das,
das.
aber das ist auch eine richtig gute Antwort. Mein erster Gedanke war jetzt auch, ich würde eine Pille erfinden wollen, die irgendwie, weiß ich nicht, Krebs heilt, ne? Weil das halt
Ja.
so die Geisel der Menschheit ist. Aber
Ja.
eine Pille, dass jeder geliebt wird, ist halt so krass, weil ich glaube, das so das fundamentalste Grundbedürfnis ist.
Ja.
Und ich glaube, das Gefühl, geliebt zu werden, also dieses Glücklichsein, auch wiederum zu einer bestimmten Gesundheit führt. Weil ich glaube, nur
Definitiv.
ein glücklicher Mensch kann ein gesunder Mensch sein.
Ja, oder hat dann auch die Kraft an sich zu arbeiten, um
Genau das meine ich.
vielleicht nicht voll gesund zu werden, aber zumindest näher in die Richtung zu kommen, ne?
Ja, oder der Mensch, der Körper hat ja auch gewisse Selbstheilungskräfte und ich glaube, die können nur wirken, wenn der Körper in Balance ist und dazu gehört eben emotionale Glücklichkeit, ne?
Ja, definitiv.
Das ist auf jeden Fall, das ist eine richtig, richtig geile Antwort auf diese Frage
Ja,
mit der Pille, tatsächlich.
finde ich auch total. Liebe
Daniel,
für alle.
voll. Liebe für alle, ja. Daniel, was wäre, wenn du dir eine
Ja.
Superkraft auswählen könntest?
Ah ja, weißt du, jetzt kann ich auch nicht mehr irgendwie mit
Und
Fliegen
auch
oder
nicht
so
mit
um
dem
die Ecke
Beamer und auch
kommen,
nicht mit
ne?
dem
Das ist
Umhang.
ja auch. Nee. Boah. Also erstmal, okay, ich trenne mich jetzt mal von all diesen tollen, schönen Gedanken, weil das ist das. Ich muss da jetzt ein bisschen, weiß nicht, comic-mäßiger jetzt das Ganze beantworten. Ich finde, ja, also ganz ehrlich, nach diesem Gespräch, ja, kann es ja eigentlich nur noch was Soziales und Gutes sein. Aber deswegen, aber weil ich mir selbst die Chance nicht nehmen möchte, mal kurz in so eine Traumwelt einzusteigen, würde ich sagen, boah, also wäre ich ein klassischer Superheld, wäre es, glaube ich, Fliegen. So, also diese, so, ja, innerhalb dieser normalen Superkräfte, so, weiß nicht, Feuer spucken, Sachen mit irgendwie Winde auslösen können oder irgendwie was mit Eis oder so, dann wäre Fliegen, glaube ich, für mich am coolsten. Und ich finde halt alles, was jetzt so das Raum-Zeit-Kontinuum bricht oder so, oder die physischen Kräfte noch mehr, wie jetzt zum Beispiel Beam oder halt eine Zeitreise, finde ich, ist eigentlich nicht mehr so wirklich Superkräfte-like für mein Empfinden. Nichtsdestotrotz, wenn man so weit geht, bin ich dann wiederum eigentlich komplett bei dir, Fabian, zu sagen, eine Zeitreise, weil das ist ja auch etwas, worüber wir beide schon oft gesprochen haben. Zeitreisen, das sehe ich genauso wie du, das ist für mich einfach super interessant, egal in welche
Ja,
Richtung,
noch am liebsten noch mit dem
noch
Auto
eher in
von
die
zurück in
Richtung
die Zukunft,
zurück.
oder?
Das wäre geil, ja.
Marty
Ja,
McFly.
das wäre geil.
Ja.
Das, ja, wäre schon geil. Ich weiß gar nicht, wie man sich so eine Zeitreise vorstellt. Man ist ja wahrscheinlich erstmal in so einer Art Zeitstrudel und dann wird unglaublich schlecht dabei und dann kommt ein helles Licht, man landet und sitzt auf einmal. Kennt ihr den Film Die Besucher?
Nee.
Ja, so, ne, musst
Die
du unbedingt gucken, der ist
Besucher?
so lustig.
Ja.
Die Besucher, ja, das sind so Ritter, die irgendwie in der jetzigen Zeit landen oder in den 90ern. Der Film ist aus den
Jean
90ern
Reno, ja.
mit Jean Reno. Super lustigen Kameraeinstellungen und die sind halt einfach nur vulgär und abartig und landen in so einem sehr vornehmen französischen Umfeld und es ist sehr lustig.
Klingt gut.
Jedenfalls, ja, wie ist so eine Zeitreise, wo man landet dann irgendwo, ne? Also ich glaube, das wäre einfach super cool.
Okay,
Eine Zeitreise
weil wir
wäre
jetzt gerade
geil,
dabei
ja.
sind, bevor wir jetzt hier Schluss machen und den Laden dicht machen für heute, wenn ihr Zeitreisen könntet, ein Ort, eine Destination eurer Wahl, also ihr könnt nur zu einem Punkt, Zukunft oder Vergangenheit ist egal, wohin würdet ihr reisen, was würdet ihr unbedingt sehen wollen?
Boah. Vor allem jetzt nochmal schön zum. Ja, ist ja gleich Schluss und so. Jetzt haust du hier nochmal so einen Kracher raus, ey.
Aber so, ne, so mal eben.
Daniel, du darfst gerne zuerst.
Blöd, das, blöd, ja. Ja, blöd, dass wir nicht schneiden, ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt, drück mal auf Pause, Digga. So ein Mist. Boah, wenn du mich so fragst, also ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? Also dieses ganze Mittelalter, da kann ich voll
Ja, ich
drauf
auch.
verzichten, bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich echt Angst, dass irgendwie so ein Zahnloser um die Ecke kommt und mich irgendwie
Wo wir beim
verbrennt oder
Zahnarzt
so.
waren, ne?
Ja.
Ja, oder mit einer Axt irgendwie in tausend Teile zerhaut oder so. Nee, also ich glaube wirklich,
Ich find's auch echt schwer.
ich glaube, ich nehme tatsächlich, auch wenn das total bescheuert ist, die Dinos. Ich nehme die Dinos.
Die
Ich schwanke eigentlich
Dinos?
zwischen Jesus, ja, ich schwanke eigentlich zwischen Jesuszeit und Dinozeit, weil ich finde, das sind so krasse Ursprünge, wo wir ganz viel glauben zu wissen oder wie auch immer was, ne? Und
Da muss
Oh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich würde die Dinos nehmen, weil ich so voll gerne einfach
Kennt
mal
ihr
einen
den
echten Dino sehen
Kinderfilm
würde.
in
Der wird mich
Langsamer
wahrscheinlich.
Zeit? Ja, da
Ja
muss ich
klar, der ist
natürlich
total
direkt dran
schön.
denken bei Dinos.
Also da sind wir auch wieder bei meinem, bei meinem so Händchen für irgendwelche komischen Fauxpas oder so. Hundertprozentig würde ich dann da ankommen und irgendwie, keine Ahnung, gerade auf dem Teller eines Tyrannosaurus landen oder so. Ich weiß nicht. Und schwuppdiwupp war es das. Toll. Habe ich zumindest mal einen T-Rex von innen gesehen.
Aber Fabian, meinst du, dass man dann auch aktiv in dieser Zeit lebt oder nur mal kurz dahin reist, um zu
Nee,
gucken, wie
nee.
es war?
Das habe ich jetzt völlig offen gelassen. Also das ist mir egal. Du kannst da jetzt nur kurz hinreisen und gucken, du kannst aber auch aktiv da leben.
Also dann würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne in die Zeit der Hexen zurückreisen.
So Hexenverbrennung und so, einfach gucken, wie es da so gewesen ist.
Ja, also
Krass.
ich würde da nicht leben wollen, weil das, glaube ich, weil ich, glaube ich, zu den Hexen gehören würde.
Ja, auf jeden
Und
Fall.
dann hätte ich die Arschkarte. Aber ich würde es mir super gerne angucken, einfach, was da abgegangen ist teilweise.
Ja, auch generell so diese ganze Inquisitionszeit und so, das sind ja alles Sachen, die kann man sich gar nicht. Wobei man kann das ja so ein Stück weit heute teilweise sehen, wenn man so Berichte und Bilder sieht aus, weiß ich nicht, dem Islamischen Staat oder aus sehr, sehr konservativen Staaten, wo ja auch teilweise sehr, sehr rigide Rechtsvorstellungen herrschen. Das hat ja teilweise ähnliche Züge, nur halt in der Jetztzeit, ne? Ich glaube, ich
Und
würde.
hast du gerade eben gesagt, Fabi, dass ich auf jeden Fall zu den Hexen
Ja,
gehören würde?
du hast rötliche Haare, wenn ich das richtig sehe, ne? Also du bist auf jeden Fall
Aber
durch.
es ist nicht Natur.
Okay, aber egal, das ist denen egal, ob die
Aber
gefärbt
trotzdem
sind
danke.
oder nicht. Ja. Ich würd, glaube ich, zum Urknall reisen, weil ich würde gerne wissen, was war vor dem
Boah.
Urknall.
Ja, okay.
Weil wir gehen davon.
Oder ins Weltall.
Ich meine, wir gehen davon aus, dass unser Universum durch den Urknall begonnen hat. Aber was war davor? Was ist nichts? Also aus dem Nichts ist das entstanden, aber was ist nichts? Was war da so?
Ja, aber wenn sich mit dem Urknall. Oh, warte. Das ist jetzt gerade wirklich das ist wirklich jetzt spontan. Ich lese vor. Ich habe jetzt gerade ein Buch links neben mir gesehen. Und das ist wunderschön geschrieben. Das wollte ich jetzt gerade mal vorlesen. Vor rund 13,5 Milliarden Jahren entstanden Materie, Energie, Raum und Zeit in einem Ereignis namens Urknall. Die Geschichte dieser grundlegenden Eigenschaften unseres Universums nennen wir Physik. Also, wenn das so stimmt, wie es da steht, ja, wenn du jetzt quasi davor dich zurückkatapultierst, dann landest du im Nix und zerplatzt oder so, hast auch nichts von.
Du hast jetzt gerade diesen Auszug aus diesem Buch vorgelesen. Das ist eigentlich für uns gesichertes Wissen. Es gab den Urknall, dann ist das Universum entstanden. Aber an manchen amerikanischen Bundesstaaten wird einfach das einfach nicht mehr gelehrt. Und da wird jetzt, weil da dieser evangelikale Einfluss so groß ist,
Boah.
gibt's da halt die Evolutionstheorie nicht mehr und Gott hat alles erschaffen und die lernen dann nicht mehr sowas und die lernen jetzt Adam und Eva und keine Ahnung, die Erschaffung der Welt in 7 Tagen und so. Musste ich gerade dran denken. Aber egal, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wir sind.
Aber ich kann aber trotzdem auch den Gedanken verstehen, zu wissen, also das wissen zu wollen, ne? Ich glaube, ich hätte halt Angst vor den
Ja,
physischen
aber ich
Auswirkungen,
finde
die dann
allgemein die
irgendwie
Frage zu
entstünden, aber
beantworten ist einfach unfassbar schwer. Ich
ist
würde zum Beispiel auch
unmöglich.
super gerne ins Weltall reisen oder
Ja.
sonst irgendwas. Also es
Ja.
gibt so viele Sachen.
Ja, oder einfach, oder
Ja,
200 Jahre in die
genau. Was
Zukunft, würde ich
ist
auch
200
voll
Jahre in der
gerne.
Zukunft? Was ist, keine Ahnung, man reist zurück zu, keine Ahnung, Hitlers Geburt und schmeißt die Mutter die Treppe runter, wenn die schwanger ist, oder was weiß ich was. Es gibt ja tausend Möglichkeiten.
Ja, oder überleg mal, wenn einfach sich jeder beamen könnte, zum Beispiel, dann könnte man auch Schulklassen in die KZ zurückbeamen und denen einfach mal zeigen, was da passiert ist. Vielleicht hätten wir dann weniger rechtes Gedankengut in Deutschland oder so, ich weiß
Ja,
es
oder
nicht.
weniger Verharmlosung von dieser Zeit, das wäre auf jeden
Genau,
Fall.
dass es gar nicht stattgefunden hat und so ein Scheiß.
Ja, das ist ja ein ganz anderes Thema, da schweift mir jetzt hart, aber
Ja, ja,
da
ja.
schwillt mir auch jedes Mal der Kamm, wenn ich Leute höre, die das
Ja, aber
abstreiten.
es gäbe so viele Möglichkeiten, egal in welche Richtung, auch in lehrtechnische Sachen, ne?
Auf jeden Fall. Boah, wir sind richtig abgeschweift, aber wir haben einen geilen Fall gehört, wir haben unsere erste Zuhörerfolge massiv hinter uns gebracht. Geil, dass du hier warst, Daniel, geil wie immer, Daniel,
Mega.
wie gesagt.
Danke, dass ich die erste Folge mit euch machen
Ja,
durfte,
nicht
mit
zu
der
danken.
Zuhörerfolge.
Ja, mega cool. Voll cool, dass du die Nerven hast. Und ja, das ist auch voll cool. Ich meine, man kennt sich ja
Ja.
gar nicht eigentlich so richtig und du machst das einfach mit. Also das ist einfach für mich ein
Auf jeden Fall.
Prädikat Coolness. Ja, also würde ich jetzt hiermit
Danke.
überreichen, aber es geht dann nicht, weil mit digitalen.
Nee, super. Ich bin gespannt auf die Folge. Ich freue mich drauf.
Ja, ich arbeite die nächsten Tage. Ich denke mal so am Dienstag ist die da und dann können wir uns mal alle drauf freuen und reinhören.
Geil, ich fange Dienstag meinen neuen Job an.
Ja.
Wenn Wäre ja lustig, wenn an dem Tag auch noch die Folge rauskommt. Ja,
zwei gute Sachen an einem Tag.
Ja.
Das wäre cool.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.